Bits und so.
Mit Tim Holzl, wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom iPhoneBlog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
FSCK Lokalise Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend. Guten
Abend miteinander. Es ist ja die große Hardware-Saison, der Herbst, von lauter neuen Tech-Produkten. Und das ist das Wichtigste eigentlich diesen Herbst. Das kam ohne Vorankündigung. Mit dem Ding hat niemand gerechnet, ne? Eine neue Segellaterne von Johnny Ive.
Ja, die das flog unter dem Radar, wirklich. Also.
Das ist ja ganz interessant. Ich sage ja immer, Johnny, der könnte sich ja auf seine Yacht legen, die Füße hochlegen, Cocktail schlürfen, irgendwie nichts tun. Aber jetzt ist er halt so steinreich und hat eine Yacht und hat das Problem, wie alle geschmackvollen Yachtbesitzer, dass es kein geschmackvolles Yachtzubehör gibt.
Ja, muss er selbst die machen. Ja.
Ist alles nur golden und furchtbar. Johnny mag ja Gold grundsätzlich. Ja, aber er kann. Aber es sieht ja alles furchtbar aus, die goldenen Wasserhähne und dieses ganze Zeug. Und ich habe auch mal kurz nur gegoogelt nach Yachtlaternen. Was gibt es denn auf dem Yachtlaternenmarkt?
Ja, das muss man ab und zu sich einen Überblick verschaffen.
Und da gibt es halt allerlei Scheußlichkeiten und es fallen auch unter Yachtlaternen fallen diese Markierungslichter, die so vorne und hinten am Boot sind, damit keine Wale dagegen fahren und sowas. Aber so richtig schöne Laternen gibt es jetzt schon auch nicht. Es gibt halt so langweilige Laternen, so fürs Camping oder so, aber die sind halt hässlich. Ja. Es gibt sogar von Balmuda, von der Firma, die das jetzt mit ihm zusammen macht, gibt es eine Campinglaterne, aber die ist voll hässlich. Die kostet aber auch nur $150. Ist genau das gleiche Ding, LED drin und ein Akku drin, $150.
Okay, aber die das ist ja ein Schnäppchen. Ja.
Die vom Johnny jetzt, die ist halt viel schöner, schon auch golden. Hat so einen Strappen oben dran und die dimmt auch so mit. Wenn sie ein bisschen leiser ist, dann ist sie ein bisschen rötlich und dann drehst du auf und dann wird sie voll hell und so. Und soll eine Lifetime soll die halten.
Natürlich.
Und 4.500 €. Und das ist schon interessant, wo sich jetzt Johnny halt sowas aussucht. Er hat halt das Problem, sitzt auf seiner Yacht, ja, ist irgendwie dunkel. Er stolpert, dann, hey, jetzt eine Laterne wäre echt gut, aber schaut in seinen Katalog, in seinen Yachtzubehörkatalog, alles ist schlecht, dann macht er halt selber eine.
Wie viel braucht man denn von diesen gewöhnlich? Also mit einer kommst du doch da nicht klar, oder? Da brauchst du irgendwie 20 oder sowas.
Je nachdem, wie groß dein Boot ist, ich meine,
weißt
du, wie hell du es halt gerne hättest. Ich meine, mit dieser Schlaufe trägst du das halt auch mit dir rum. Nicht wahr?
Also, ja, okay. Also oder manchmal kommt es auch mit einer, kommt man auch.
Oder lässt es rumtragen.
Also der hat da so einen Butler-Typen, der das immer so.
Natürlich, ja, natürlich.
So einen Laternenträger. Aber es ist. Und wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, ja, dann sieht das ja aus wie ein Mac Pro.
Schon. Auch manche Elemente sind schon sehr Mac Pro-ig. Und zwar Mac Pro 2013.
Naja, den Mac Pro, den er gemacht hat.
Ja, genau. Den hat er doch auch in Rot nochmal aufgelegt für irgendeine Aktion.
Naja, einen davon nur. Und man muss sagen, die Laterne gibt es auch nur 1000 Mal.
Also, ja, okay.
Vielleicht kannst du sagen, in 20 Jahren, weißt du noch, Johnny Ive-Laterne? Ich habe
also
eine von denen.
Die sieht schon gut aus.
Die sieht geil aus.
Also da brauchen wir, glaube ich, nicht rumzumachen. Die ist schon, es ist halt, ich meine, er weiß halt schon, was er tut.
Ja.
Und es ist halt lustig, das zu sehen bei verschiedenen Gegenständen und Objekten. Und jetzt, wo er frei ist, sich halt völlig wild mit irgendwas auszutoben und nicht mehr festgelegt ist auf Technik und ein bestimmtes Genre, ist halt wirklich schon sehr interessant, was er da für Zeug macht. Jetzt ist natürlich auch interessant, was dann am Schluss bei OpenAI natürlich rausfällt eines Tages, weil wir da natürlich dann doch wieder in der Technikschiene sind und offensichtlich ist er von der ja auch nicht ganz losgekommen. Also es treibt ihn ja um. Also aus irgendeinem Grund kommt er da ja auch nicht von los, auch wenn er jetzt eben diese ganzen anderen Sachen gemacht hat und designt hat. Aber es ist natürlich einfach faszinierend zu sehen, was er da macht.
Ja, und mich würde halt der Prozess ernsthaft interessieren, ja. Ich meine, die kennen sich scheinbar, die Firma, mit der er zusammenarbeitet, oder die ja eigentlich die Hauptverantwortlichen sind dafür, die machen schon echt auch interessante Designprodukte, muss man sagen.
Ist denn dieses Ferrari-Lenkrad schon rausgefallen, was er designt hat? Das habe ich aus den Augen verloren.
Ja, folgt da auch nicht.
Ich weiß nicht genau, aber gibt es das schon? Weil das ist sicher ein Hit. Also
Das weiß ich nicht, aber ich habe mir mal diese Balmuda-Firma angeschaut. Ich habe die schon mal irgendwo mitbekommen. Ja. Und also zum einen ist diese Laterne, die sie schon haben, ist halt, ich denke, technisch genau das gleiche Ding drin, weil genau diese LED-Leiste in der Mitte drin hat und diesen Drehregler. Also wahrscheinlich ist es einfach genau das gleiche Ding, nur halt mit Gold. Käfig drumrum und fertig. Also und
halt weißt du, wir haben das hier zuletzt erwähnt, weil die einen fantastischen Toaster haben.
Der Toaster,
also
genau.
Balmuda wurde hier erwähnt, weil die einen fantastischen Toaster haben.
Genau, die haben diesen Pro-Toaster. Das ist also nicht so ein Toaster wie zum oben Brot reinstecken, sondern so mit einer Klappe vorne und so ein Toaster-Oven. Und der kostet $380, also ist auch jetzt nicht wahnsinnig teuer so. Und der macht auch irgendwie Brot, ist aber nicht so geil wie die guten japanischen vom Panasonic, war das, glaube ich. Und so. Und dann haben sie noch eine Kaffeemaschine, sollten wir vielleicht auch mal anschauen.
Die müssen wir mal ordern zum Test.
700
oder?
Ist so eine Filtermaschine. Ich glaube, die sieht nur lustig aus. Die hat,
ja, ich habe auch den Eindruck, dass die hört sich nicht so an, als hätte einer wirklich richtig viel mitgedacht.
Du musst halt mit Strom, ne? Du musst Strom konvertieren und so weiter. Das ist nicht so leicht.
Hier in Deutschland verkaufen sie nur einen Ventilator, so einen Standventilator.
Ja. Der ist nicht super teuer, aber der sieht auch nicht so besonders aus, muss ich sagen. Kostet irgendwie 300 € oder sowas. Ist eine interessante Firma. Mich würde echt ernsthaft so interessieren, wie diese Zusammenarbeit stattfindet. Setzen die sich dann irgendwie hin zusammen und malen irgendwie Laternen oder
definitiv.
So läuft das doch. Oder, weißt du, wie diese Kollaboration stattfindet, würde mich ernsthaft in diesem Design-Kontext mal interessieren.
Naja, er ist halt einfach in dem Laden aufgeschlagen, ist da reinmarschiert und halt auch so wie bei den anderen Love From Projekten, so ist irgendwo so in irgendwelchen Bootsmagazinen ist jetzt so ein Interview mit Johnny irgendwie drin.
Das ist einfach sehr gut.
Ich habe noch nie auf diese Boat-and-irgendwas.com gelinkt und da ist ein Johnny Ive Interview drin. Es ist schon interessant, was sie da mit dem OpenAI und Hardware so machen. Und da gab es auch nochmal letzte Woche irgendwie so Ansagen, also nicht Ansagen, aber Gerüchte, dass das halt nicht nur ein Gerät wird, dass die an vielen verschiedenen Baustellen arbeiten und dass das halt sehr wohl irgendwann in eine Brille wandern könnte und so weiter und so fort. Mhm. Und oder halt den lustigen Blob, den du dir auf den Tisch legst und der zuhört, wie auch immer.
Ja, es hörte sich aber so ein bisschen an, wie da weiß auch keiner, was er eigentlich tut. Insofern war jetzt irgendwie so ein bisschen durchmischte Geschichte, die da rausgefallen ist. Weil wenn das tatsächlich so ist, dann kreisen die da auch nur um denselben Kram herum wie der ganze Rest auch.
Und also ich meine, dieses Produkt, was OpenAI letzte Woche rausgetan hat für USA, glaube ich, und für Pro-User, wie heißt das? Das heißt nicht Glimpse, sondern anders, was
Puls,
ja.
Was dir halt nonstop jede Nacht über deine Memories und deine Chats irgendwie drüber läuft und guckt, ob es da irgendwas Neues dazu gibt oder dir halt morgens irgendwie so einen persönlichen Newsletter über alles, worüber du mit ihm schon gesprochen hast, irgendwie nochmal raustut. Das könnte man ja auch in die Box reinstecken. Dann hast du diese Box, die an deinem Kühlschrank klebt und du kommst halt morgens rein und er sagt dir halt, hey, weiß nicht, Python, damit kann man programmieren, wusstest du schon oder so.
Ja.
Ich meine, zynische Zungen würden halt behaupten, dass mehr Input halt auch gut für OpenAI ist. Ja, wenn du halt konstant mit diesem in diese Textbox reinschreibst oder reinsprichst, ist es natürlich Material, mit dem sie lernen können. Und also diese Aufforderung, Input zu geben, ist sehr auffällig, dass das stattfindet. Also auch, dass zum Beispiel Antworten von diesen Chatbots irgendwie so offen sind und dann irgendwie, dass mehr Input erfordert wird vom Nutzer und das früher eher nicht so die Priorität war, ist mittlerweile so ein Ding. Sollte man so im Hinterkopf behalten, weißt du, wenn die dich immer fragen, so, hey, wie geht's dir heute und so.
Ja, ja, und das ist so super strange, weil ich glaube ich auch irgendein Tweet vom Altman, wo das praktisch nochmal ausbuchstabiert war. So, ja, ja, gib einfach, trag alles ein. Wenn du irgendwie nach Bali reisen willst, dann schreib, ich will nach Bali reisen. Und dann kommt dir halt irgendwelche Empfehlungen geben. Und irgendwie, mein Kind ist jetzt so und so alt. Was sind die Entwicklungsschritte oder sowas? Und es ist halt einfach ausbuchstabiert, was ja bei Google auch der Fall war. Bloß niemand allzu laut ausgesprochen hat, dass Ja. Google durch deine Suchanfragen natürlich immer mehr und durch die ganzen anderen Datenpunkte, die Google hat und die Einblicke in all unser Leben, natürlich immer mehr lernt über deine Dinge und Gewohnheiten und Vorlieben und Interessen und im Idealfall, das ist ja immer so die Vorstellung, dir halt irgendwelche interessanten Sachen dann dazu liefert, also irgendwelche Infos oder eben auch Neuigkeiten oder Google macht es ja auch mit dieser, bei Android ist die ja super präsent, diese Startseite, die dir jetzt einfach, das ist natürlich nur so nachrichtenmäßig, so halt irgendwie Themen, die dich interessieren könnten und wo Google halt weiß, okay, das ist was, wonach du gesucht hast oder schon mal irgendwie angeklickt hast und das funktioniert tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, wenn ich da reinschaue, sind da Sachen dabei, wo ich zumindest sagen würde, okay, es ist jetzt nicht irgendwie völlig verquer. Mhm. Ich erkenne da meine Interessen und meine Suchhistorie, erkenne ich da sehr klar wieder. Es ist sehr easy, das zu sehen. Aber es ist halt lustig, sich hinzustellen und das einfach auszubuchstabieren, zu sagen so, ja, erzähl uns einfach alles über dein Leben und dann geben wir dir
vielleicht
unklar
irgendwas, was
zurück, weil ich meine, was kommt denn da durch dieses Pulsding wieder raus? Also was ist denn, sagt ihr denn für die Reise nach Bali, was sagt ihr dir dann, buch doch dein Ticket bei diesem Fluganbieter oder, also ich meine, da ist doch irgendeine kommerzielle Variante, muss doch da auch drin sein und nicht einfach nur das Datengesammle, was natürlich interessant ist für OpenAI, sondern das ist ja, da ist ja eine Zwischenschicht, die sich irgendwie zu Geld machen lässt.
Ja, das wird schon auf Werbung rauslaufen, würde ich mal sagen. Also das ist eigentlich relativ offensichtlich, aber klar. Ich habe auch lustige Screenshots, so Fake-Screenshots gesehen. So, diese Antwort wird dir präsentiert von Uber. Nimm doch mal ein Taxi.
Ja, kann man sich aber gut vorstellen. Also klar. Dass da die ein oder andere Bude in diese Richtung früher oder später natürlich gehen wird, ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
So, wir haben überraschend Basti hier wieder aufgefunden.
Tada!
Tada, guten Abend.
Hello.
Wir haben technische Schwierigkeiten, aber schön, dass du es bis hierher geschafft hast.
Finde ich auch.
Gut, wir waren stehen geblieben gerade bei Johnnys Lampe und bei OpenAI Gadgets und sowas. Basti, du hast ja auch schon das ein oder andere Erlebnis mit dem OpenAI Memory System gehabt, so dass der gesagt hat, hey, deine Tochter mag Dinosaurier, weil du ihm das vor 100 Jahren mal verraten hast.
Korrekt.
Wenn jetzt der merkt sich ja alles. Wenn du ihn lässt, merkt er sich alles. Wenn du ihn nicht lässt, merkt er sich's auch, aber gibt's nicht zu.
Meinst du?
Ja. Ist das eine Idee, wenn der noch persönlicher wird, wenn der mehr vorausahnen kann, was du willst, so hilft es dann?
Naja, also vermutlich auf einer gewissen Ebene ja. Die Frage ist, wann der Moment kommt, wo es dystopisch und creepy wird.
Sind wir da nicht schon längst drüber?
Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft liegt, dieser Augenblick.
Ich weiß es nicht. Ja, wir sind da, glaube ich, nah dran. Also es ist schon manchmal ein bisschen beeindruckend und wild. Aber so richtig creepy ist es, glaube ich, noch nicht.
Ich weiß nicht. Also, das kann ja sehr sinnvoll werden. Also, ich habe zum Beispiel gerade ChatGPT Agent losgeschickt, um Batteriepreise zu ermitteln. Mhm. Und der hat diese ganzen China-Shops durchgeklickt und hat irgendwelche Batteriepreise rausgesucht und hat sogar dann einen gefunden, wo einfach die Batterien die Hälfte kosten.
Das ist gut.
Das ist sehr gut. Es war nur leider gelogen, weil der Shop gelogen hat. Aber konnte jetzt der ChatGPT nichts dafür, sondern es war so ein Shop, wo du hier irgendwie Default ist der auf USA eingestellt, aber Lager in Europa, also Lager in Polen. Mhm. Und dann sagst du, ja, der kostet irgendwie $700. Dann sagst du, jetzt bitte auswählen. Bitte hier aber Lieferadresse nicht Kalifornien, sondern Deutschland. Und dann poppt der Preis hoch auf irgendwie $900.
Ach, ja.
Weil von Polen ist natürlich teurer nach Deutschland als nach Kalifornien. Aber egal. Das hat trotzdem gestimmt. Der hat halt 10 Minuten gesucht und hat halt Dutzende Shops durchgeklickt. Und wenn ich jetzt diesen Puls hätte, dann würde der weiter im Hintergrund suchen und wenn er jetzt ein voll gutes Angebot findet, dann würde der mir halt sagen, hey, ich habe Akkus gefunden für dich.
Das wird theoretisch, wäre das doch gut.
Ja. Na gut. Die andere Frage ist, wie das, wir reden, glaube ich, später über die iPhones noch ein bisschen, aber die andere Frage ist noch, wie das mit diesen Brillengeschichten aussieht. Jetzt ist letzte Woche vom Facebook diese Brillenaktion da. einmal durchs Internet getrieben worden. Ich habe mir die Demo vom Zuckerberg weiterhin nicht angeschaut. Ich habe nur gehört, dass sie wohl grandios an die Wand gefahren wurde. Mhm. Ich habe mir nur angeschaut, was dann einigen von den Reviewern da dazu gesagt haben, die das Ding ausprobiert haben. Es ist quasi das, was sie vor einem Jahr gezeigt haben, diesen Prototypen, diesen Orion oder irgendwas, ein bisschen zusammengestrichen, ein bisschen eingedampft. Verkaufen sie jetzt für $800 tatsächlich. Und es ist halt in einem Glas, auf der rechten Seite hast du einen Waveguide in einer etwas sehr fetten Variante von so einer Ray-Ban-Brille, wo du halt ein feststehendes Fenster hast. Also im Grunde Google Glass, ja, nur halt sieht ein bisschen besser aus, jetzt nicht richtig gut, aber sieht halt nicht so aus wie die Borg vom Google Glass. Und es ist ein feststehendes Fenster, was, also quasi eine schwebende Apple Watch, die vor deinem Auge schwebt, in 1,20 Meter Entfernung. Und was das Ding halt mehr oder weniger leistet, ist das so, was eine Watch auch leistet. Die kann halt irgendwie Kalender und SMS und Zeug, aber Fußangel ist natürlich, es ist halt SMS von Facebook, also sprich WhatsApp. Ja. Und es ist halt nicht irgendwie ein richtiger Kalender, sondern es ist dein WhatsApp-Kalender oder irgendein Quatsch, ja.
Was? Stimmt, haben die einen Kalender.
Ja, ich denke auch. Ja, und es ist nicht von dieser bösen Firma Google.
Richtig, richtig, richtig. Das ist auch gut.
Der Datenkrake.
Richtig. Sondern von deinen lieben Freunden von Facebook.
Ja, von Meta. Also, ja. Also dieses Ray-Ban-Display ist halt interessant, weil es einen Preispunkt trifft, der unerwartet war. Weil da ja nicht nur diese Brille mitkommt, sondern kommt auch dieses Armband mit. Und dieses Armband ist schon eine interessante Eingabemethode, weil das scheinbar in einem Software-Update, was jetzt dann auch noch dieses Jahr irgendwann erscheinen soll, die Brille erscheint nächsten Monat oder so, die ermöglichen soll, dass du damit kurze Nachrichten schreibst und so weiter. Und das zu dem Preis war definitiv eine Überraschung. Also ich glaube, dass da machen sie auch keinen großen Gewinn dran an der Brille, die relativ altbekannt ist, mit Ausnahme von dem Display in einem der Gläser, sondern dieses Armband ist halt eine neue Eingabemethode. Und das finde ich durchaus spannend. Also mal gucken, wie das funktioniert, wie gut das ist, weil das ist halt nicht angewiesen auf irgendwie, dass die Brille sehen muss, was deine Hände machen. Du musst nicht irgendwie mit deinen Händen vor der Brille rumfuchteln, sondern du kannst halt prinzipiell die Hände auch in den Hosentaschen lassen und trotzdem Eingaben auf der Brille ausführen. Und du bist nicht nur auf Sprache. Bitte einsetzen. Und nicht nur auf Sprache angewiesen. Also das ist das spannendste Element bei dieser Brille für diesen Preis.
Und du hast halt so ein bisschen, so ein paar Gesten, dass du halt so ein bisschen in der Luft auf deiner Hand mit deinem Daumen schnipsen kannst und macht es irgendwas. Oder du hast halt so eine Geste, dass du wie in einer Krone drehst und machst du halt lauter oder leiser. Und halt so auch so ähnliche Gesten, wie sie halt die Vision Pro visuell erfasst. So erfasst halt dieses elektrische Armband, was du halt am Handgelenk trägst, was auch relativ stramm sitzen muss, damit das funktioniert, dass das halt also ein paar von diesen Gesten erkennt. Aber das Nächste ist halt ganz interessant, ist, dass du halt auf deinem Bein oder auf dem Tisch einfach hinkritzeln kannst und das wird dann als Stift, wie Stifteingabe ohne Stift erkannt. Das soll tatsächlich funktionieren. Ist alles so ein bisschen egal, weil halt Schrottfirma und weil sie halt kein eigenes Ökosystem haben. Ne? Also wenn du halt in WhatsApp lebst, okay, gut, dein Problem. Aber das, dann ist es halt okay und gut, ja?
Ja, nur ist ja, also sind ja 1-2 Leute schon bei WhatsApp.
Also. Ja, komma und 3 Milliarden Leute, was ist denn das für eine Userbasis? Das ist ja ein Witz. Nee, ich weiß, das ist mein Problem mit also ich verstehe nicht, wieso nicht alle Leute so ein Problem mit der Firma haben, aber das ist dann wieder mein Problem, dass ich das nicht verstehe. Hm. Aber trotzdem haben sie ja kein volles Ökosystem. Sie haben halt diese Inselchen von Instagram und WhatsApp und Facebook immer noch. Aber sie haben halt keinen eigenen App Store und nix. Und sie haben halt, da kommt ein, Third-Party-Apps sollen auf dieses Ding kommen. Das heißt, das Einzige, was sie jetzt drauf haben, ist irgendwie Spotify für Musik. Und die anderen Sachen, die können dann später irgendwann nachfolgen. Und das wird halt vermutlich so ähnlich geregelt sein wie auf der Meta-Quest auch, dass da halt normale Android-Apps irgendwie drauf laufen. Für uns wahrscheinlich ist interessanter so, wie würde das, wenn jetzt dieses Ding nicht von Meta Ray-Ban kommen würde, sondern wenn da jetzt Apple draufstehen würde. Und du hättest einfach exakt auch so ein Armband, was halt in die Watch eingebaut ist. Und das Watch-Display ist ja quasi das Gleiche. Ja, also wenn du jetzt eine schwebende Watch vor dir hättest die ganze Zeit, ist das attraktiv? Dann hast du auch dein Apple-Ökosystem da drin und hast deine iMessage und hast deinen Apple-Kalender und all den ganzen Pipapo. Aber wir haben ja auch gesehen über die letzten 10 Jahre, die Watch ist schon cool und alles, aber es ist halt kein Ort für Apps. So.
Ja, also jein. Ich meine, die Watch lebt natürlich ja sehr stark davon und davon werden auch diese Brillen für eine lange Zeit wahrscheinlich sehr stark leben, dass natürlich das iPhone ja der Kontaktpunkt ist und gerade alles, was natürlich mit Mitteilungen, alles, was Mitteilungen angeht, läuft ja dann sowieso über das iPhone oder über das Smartphone. Und es ist natürlich interessant, dass wir jetzt gerade, kommen wir ja später sicher auch noch zu, in diesem erbitterten Kampf zwischen der EU und Apple stecken, wo es ja genau um diese Geschichten geht, dass du halt das iPhone natürlich Mitteilungen nicht so an andere Geräte weiterreicht, wie es vielleicht ideal wäre für diesen anderen Geräte, weil Apple da den Finger drauf hat und den nur ungern loslässt, obwohl sie es halt jetzt mindestens mal in der EU mehr oder weniger müssen und es sehr interessant wird, wie sie das jetzt umsetzen. Naja, auf jeden Fall ist halt die Frage am Schluss, was ist halt damit gewonnen, diese Wette darauf zu sagen, okay, Leute tragen ja sowieso eine Brille. Also ich meine hier, wir sind ja schon mal 3 von 4, hätten hier sowieso eine Brille an. Wenn du sowieso eine Brille trägst und du bist gewohnt, du musst die morgens aufsetzen, du musst die Brille putzen, du trägst die vielleicht sowieso den ganzen Tag, so wie ich auch, dann, also ich meine mal jetzt diese erste, man muss dazu sagen, jetzt diese erste, also mal ist natürlich clever gewesen, erstens, dass sie sich natürlich wieder Ray-Ban geschnappt haben, auf der anderen Seite ist jetzt diese erste Variante so, sie haben sich da ja viel Mühe gegeben, aber die sah wirklich bei niemandem gut aus auf dem Gesicht, die sah wirklich nicht gut aus, das muss man dazu betonen.
Das also ist so, egal, wie so eine Faschingsbrille, wo noch ein Schnauzbart dazugehört.
Also wem die auch aufgesetzt haben, die haben sie wirklich, also ich meine, irgendwelche Models, haben sie wahrscheinlich jemanden rausgesucht, wo der Gesichtstyp so ideal zu irgendwie so einer riesigen Hornbrille passt und selbst da sah es einfach schlecht aus. So, also im optimalen Belicht und Foto und alles, es sah immer noch nicht gut aus.
Sehr lustig, weil irgendwie der Manager sagt dann im Interview sowas wie, wir waren erst nicht sicher, ob Ray-Ban für diesen Klumpen dann ihren Namen hergeben wollen. Ja, 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 ja. Aber dann haben sie es designt und dann haben sie gesehen, wie gut das aussieht und dann waren sie sehr begeistert.
Okay. Naja, aber davon mal abgesehen, ich meine, wir sehen ja jetzt Generation 1, es ist extrem beeindruckend, dass sie da ein Produkt zu einer Marktreife gebracht haben und jetzt auf den Markt bringen, zumindest in ersten Ländern, zu einem Preispunkt, der eigentlich wirklich spektakulär ist und wo sie eigentlich unterm Strich drauflegen müssen. Niemals verdient Facebook irgend oder Meta irgendwie Geld mit dieser Brille. Das ist, also weiß ich nicht, wie sie das machen wollen. Und das ist natürlich trotzdem eben diese Vorstellung zu sagen, ja gut, dann du bist sowieso Brillenträger, dann trag doch einfach diese Brille. Wenn du willst, hast du dieses Display. Das bietet dir wahrscheinlich einen Mehrwert in irgendeinem Kontext auf jeden Fall. Auch wenn, ich meine, dieses Übersetzungsszenario zum Beispiel, auch was wir jetzt ja auch bei den AirPods haben, das ist ja immer so ein cooles Szenario. Da kannst du ein Demo drum bauen. Und wir haben natürlich so ein Barrierefreiheit-Element. Aber all diese Geschichten sind natürlich gerade Übersetzungen. Vielleicht bist du jemand, der das braucht. Wahrscheinlich bist du jemand, der das nie braucht. Mehr oder weniger oder vielleicht einmal im Jahr oder so. Also das heißt, da sind ganz viele Anwendungsfälle, die vielleicht eine schöne Demo hergeben, aber im Alltag relativ irrelevant sind. Genauso wie du dich auch in deiner Heimatstadt wahrscheinlich nicht navigieren lassen musst, außer deine Heimatstadt ist irgendwie irgendeine Multimillionenstadt, wo du sagst, okay, ich verlaufe mich auch, obwohl ich hier seit 20 Jahren oder 50 Jahren wohne. Aber das sind natürlich auch immer solche Szenarien, wo es halt schon schwierig wird. Aber allein Messaging, dieses Basis-Messaging, Kurznachrichten zu bekommen und irgendwie so Mini, so Tapback-Style, die zu beantworten zu können oder halt irgendwie Informationen, nächster Termin, das und das. Es muss ja gar nichts so weltbewegendes sein. Es können ja wirklich einfach so kleine Zusatz, punktuelle Zusatzinformationen sein. Da sind wir natürlich dann wieder auch bei KI und was kannst du dir da für proaktive, sinnvolle Funktionen vorstellen, was dir dann halt der jeweilige Hersteller liefert. Ich meine, in dem Fall haben wir halt wieder Meta da natürlich als komisches Element drin, die natürlich dann da das sich sozusagen ein Bild ja von dir machen und um dir irgendwie versuchen, irgendwelche Art von sinnvollen Funktionen zu bieten.
Nur was ist gewonnen dadurch, dass es vor deinem Auge virtuell gespiegelt ist und du es nicht auf dem Watch-Display hast? Also was jetzt dieses Ding mehr kann als die Watch, ist Fotos machen. Aber sonst kann das nicht mehr, sondern es hat einen statischen Bildschirm, wo Apps erscheinen, wo irgendwie zwei, drei Zeilen Text erscheinen können. Was ist denn gewonnen da? Du musst ja dieses Armband an dein Handgelenk packen, ja, und dann noch die Brille dazu aufsetzen und dann musst du diese beiden Teile nochmal separat irgendwie laden in diesem lustigen Ladecase, was tatsächlich sehr, gar nicht schlecht ist.
Sehr cool ist. Also, sie haben schon das normale Ray-Ban, von der normalen Ray-Ban-Brille haben sie natürlich ein normales Brillenetui, was aber trotzdem ganz schicker aussah, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber dieses Faltding, was sie sich da ausgedacht haben für diese Ray-Ban-Display-Brille, das sah schon super clever aus in den Videos. Also da war ich ernsthaft ein bisschen beeindruckt von, muss ich sagen. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Ich meine, wenn Hardware, die da aus Meta rausfällt, und also da merkst halt schon, dass sie, vielleicht ist die auch aus Ray-Ban rausgefallen, diese Brillentasche, weil die, da hat sich also jemand schon sehr ernsthaft Gedanken gemacht und auch sehr viel Mühe gegeben mit einem banalen Zusatzprodukt, was Leute beim Brillenkauf oft einfach wegwerfen. Aber dieses Ding ist ja, ich meine, brauchst natürlich zum Laden ja sowieso. Aber das sah schon echt sehr, sehr, sehr clever aus.
Ja. Alex, wenn Apple dieses, das wäre jetzt ein Apple-Produkt. Steht Apple drauf? Sind irgendwie die Apple-Specs oder irgendwas?
Wir haben halt bei der ersten Meta Ray-Ban gesehen, dass die für sehr banale Sachen benutzt wurde. Sie wurde als Sonnenbrille benutzt und sie wurde als Lautsprecher benutzt beispielsweise. Und Leute waren begeistert davon. Jetzt geht es halt wesentlich high-techiger zu bei dieser Brille. Und ich weiß nicht, ob der Bedarf besteht, ehrlich gesagt, weil der Watch wurde zum Beispiel seit Jahren oder zu Recht auch vorgeworfen, naja, das ist alles ganz toll mit der iPhone-Unabhängigkeit, aber letztendlich so richtig durchgesetzt hat sich's nicht, obwohl es ja eigentlich geht. Also du kannst da deine eSIM reintun. Du hast gewisse Funktionen, die gehen von unabhängig. Bei der Brille hast du null Funktionen, die unabhängig des Telefons gehen. Also das Telefon, in der Brille passiert nichts. Also das ist halt dem Formfaktor auch geschuldet, die ist auf ein Telefon angewiesen. Und das sind halt viele, viele Einschränkungen, die du dann da, also hast, du setzt sie nicht nur einfach auf, sondern wie gesagt, du musst das Armband anlegen, du musst das Telefon dabei haben, dann hast du eine sehr, sehr begrenzte Auswahl an Apps. Die haben ja so eine Open-Source-Karte genommen, hast nur irgendwie so ein bisschen Fußweg, Navigation, nicht mal Autogeschichten etc. Das ist alles okay, erste Generation, und sollen sich ausprobieren und so weiter. Meine Frage ist, ob Leute das wollen und ob Leute, also ich meine, was immer negativ natürlich sofort von einer gewissen Zielgruppe betrachtet wird, ist dieses, bring mir hier keine Mikrofone und Kameras in mein Zuhause. Und ich glaube, ich auch zu Recht. Und ich weiß nicht, wie die Gesellschaft so damit umgeht, weil ich glaube, vor der Frage standen wir einfach noch nicht. Obwohl man sagen muss, ja, ein dauerhaft eingeschaltetes Mikrofon, das hat jeder mittlerweile. Also oder könnte haben.
Oder 10.
Ja, also das, vielleicht ist das kein Thema mehr. Kameras? Ist, glaube ich, offen, die Diskussion dazu.
Ich frage nochmal anders. Apple arbeitet auch an sowas. Ja, die haben jetzt diese Präsentation gesehen und die Frage ist, lachen die sich jetzt einen Arsch ab? Oder sagen die, hey, der Meta hat das jetzt irgendwie in einem Jahr von $10,000 Prototyp auf $800 Produkt hergekriegt. Was haben wir da dagegen zu setzen? Wir haben jetzt die Vision Pro, so lol.
Also dieses $10,000 Ding von Meta von dem Jahr war doch eine Nebelkerze. Relativ offensichtlich, ne? So, $10,000, und man sieht noch alles und das noch weit weg von einem fertigen Produkt. Also da war ja offensichtlich, also behaupte ich jetzt einfach mal frech, das, was wir jetzt da heute gesehen oder heute diese Woche gesehen haben, das gab's da schon oder war quasi fertig, musste nur noch durch die Maschine, die Stanzmaschine laufen, wo die hinten rausgestanzt werden. Selbst wenn Apple was in der Pipeline hat, wovon wir jetzt mal ausgehen, lachen tut da wahrscheinlich keiner, weil dieses Ding plötzlich einfach da ist und du das ernsthaft jetzt vorbestellen und demnächst kaufen kannst und daheim haben kannst. Also es ist schon, das ist schon ein beeindruckendes Produkt, aber auch hier, also gut, das hat Apple mir auch mit der Vision Pro nicht geschafft, aber auch hier mir fehlt die Story wieder dahinter. Und wenn Apple um die Ecke kommt und ein ähnliches Produkt hat und sagt, und die Geschichte war, und das Problem, das es löst, ist folgendes, was Meta nicht hinbekommen hat bisher, sondern einfach nur, wir zeigen dir Sachen vorm Gesicht und du kannst mit irgendeiner AI reden, weil das Telefon aus der Hosentasche zu nehmen viel zu anstrengend ist. Weiß nicht, dann lacht sich Apple wieder kaputt, wenn sie die Antwort auf die Frage haben.
Sie sind ja relativ, haben die Nase relativ weit oben bei Apple. Meistens.
Ach.
Ja, und so sind so sehr von sich überzeugt. Selbst wenn sie mal so daneben treffen. Ja, so, nee, Telefone müssen überhaupt nicht so groß sein. iPhone 4, iPhone 5 ist komplett groß genug. Wir machen Werbespot, wie groß mein Daumen ist und so weiter. Und dann sehen sie, die Dinger verkaufen sich nicht mehr. Samsung verkauft wie blöd diese Phablets. Komm, wir machen ein Phablet. Zack, Riesenerfolg. Wenn sie nur von ihrem hohen Ross runterkommen und das einsehen, dass sie die Nase zu weit oben hatten, dann geht es ja meistens auch gut. Auch nicht immer, aber meistens schon.
Ja. Ja, definitiv. Aber die Frage ist, ob sie das noch hinbekommen. Jetzt mal vorsichtig. Also der Zug also, ist.
Ich glaube, man muss immer bedenken, dass Facebook Meta einfach einen Bedarf nach einer eigenen Plattform hat. Die haben halt das Problem, dass sie keine eigene Plattform haben und angewiesen sind und hier sehr offensichtlich angewiesen darauf sind, dass du mit einem Telefon, was der Nutzer benutzt, kommunizieren kannst. Das ist eine große Motivation dahinter, eine eigene Plattform zu schaffen. Und ich glaube, in Apples Position, die haben dieses Problem gerade nicht. Die haben auch dieses Produkt nicht, zugegeben, aber sie haben halt andere Produkte, die Plattformen sind, auf denen sie über die sie frei bestimmen können. Und Vision Pro hat relativ wenig mit der Meta Ray-Ban Display zu tun. Aber Apple hat die Watch als Plattform, hat das Telefon als Plattform, sind da irgendwie die Hausherren. Und die haben nicht den Bedarf, jetzt sofort aufzuspringen, weil ich glaube, die Kompromisse sind sehr groß. Und die man machen muss, um jetzt eine Ray-Ban Display tragen zu wollen. Das ist, glaube ich, sehr nischig, die Zielgruppe, die du da treffen wirst. Weil, wie gesagt, also die Funktionalität ist durch andere Geräte, die Apple anbietet, ist die abgedeckt.
Weiß man denn, wo Facebook jetzt ihr eigenes Llama, wo die das jetzt irgendwie shippen, die das in irgendeinem Produkt, dass du jetzt fragen kannst, hey Llama, wie hoch ist der Eiffelturm oder so? Oder ist das nicht irgendwie, also wird das irgendwo in Facebook oder WhatsApp irgendwie gesurfaced?
Naja, das heißt halt nicht Llama, sondern das heißt halt Meta AI.
Ja.
Und das wird in allem
gesurfaced.
Also du kommst nicht drum rum. Also auch dieses, du machst halt eine von diesen verdammten Apps auf und da ist plötzlich so ein Meta AI Knopf drin.
Ja.
Also
ich frage das, weil ich es nicht weiß.
Ja, literally. Und die drücken das ja wirklich überall. Also die Woche kam ja nicht nur diese Brille raus, sondern sie haben es ja geschafft, in Oakley auch so ein Llama reinzustecken. Du kannst jetzt von Oakley hier die Meta Vanguard kaufen oder vorbestellen zumindest, was halt im Endeffekt eine Schnittstelle, eine Brille ist, die durch ein Llama durch eine Schnittstelle in Strava reinmacht. Also Leo hat sie vermutlich direkt vorbestellt.
Selbstverständlich.
Das ist halt super ganz tolles.
Also es ist so eine Fahrradbrille, ne? Also so eine typische oder so eine Läuferbrille.
Oder eine Skate, also gibt es auch in so einem sechseckigen Gehäuse. Also
so ein Riesenglas, also so eine Riesenbrille irgendwie, ne? Also
die hat halt kein Display drin, sondern die nimmt nur auf in 3K oder irgend sowas. Irgend so eine ganz seltsame Nummer. Aber also was man, glaube ich, damit sagen kann, wenn irgendjemand nicht bei drei auf den Bäumen ist, wenn Meta sagt, können wir da eine AI reinstecken, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie das Llama durchfrittiert wird. Und ja, das...
Aber was ist die Frage an dich als alten Meta-Spezi? Meta hat doch diese App, diese Meta-AI-App rausgebracht vor einer Zeit. Und die ist doch diese Woche... Also ich arbeite mit diesen Brillen zusammen. Also wenn du eine von den Brillen hast, musst du auch irgendwie diese Meta-AI-App haben.
Ja, ja.
Und die ist doch diese Woche umgesprungen auf so eine TikTok-Style-Video, alles AI-erzeugte. Bei mir läuft es nicht, aber das ist jetzt, könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten mal so eine AI-TikTok-Wisch nach oben. Butterflies hatten wir. Und das war ja alles AI-erzeugte Videos. Und das haben sie jetzt publiziert mit dieser Meta-AI. Ich habe das noch nicht.
Slop as a Service, das ist fantastisch.
Ja, aber da kommt auch keine falsche Vorstellung auf. Also gibt es keine realen Videos mehr, sondern es ist alles AI-Video. was, okay. Was du machst. Also, ja, also die bringen das überall, wo sie können, bringen sie das an.
Okay. Ich frage nochmal, was bedeutet das für Apples Perspektive für diesen Wearable-Brille, wie auch immer, das, was nach der Vision Pro kommt? Heißt das irgendwas für dieses Produkt oder auch für das Jony Ive-Produkt, wenn der jetzt eine Brille baut und da ist halt nicht das Llama drin und nicht irgendwie Dingens, sondern der OpenAI-Bot? Das können sie jetzt schon alles bauen, aber was tut es denn?
Ja, ist halt die Frage. Also die Brille wird sich erstmal bewähren müssen, natürlich als Wearable und wie sinnvoll das ist, dann damit wirklich, also ob du damit einen ernsthaften Mehrwert hast. Ich meine, du kannst halt sagen, du musst halt eben mit der Brille nicht auf die Uhr schauen und nicht auf dein Telefon schauen, sondern einfach nur auf dieses Brillendisplay. Es gibt sicher Situationen, in denen ist damit vielleicht was gewonnen. Auf der anderen Seite sind es vielleicht Situationen, wo du halt auch nicht auf das Brillendisplay schauen solltest. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, einfach, bietet sich der Formfaktor einfach an, weil so viele Leute eine Brille tragen. Und jetzt haben sie natürlich mit den Sonnenbrillen angefangen, die ja potenziell jeder tragen kann. Oder ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die Sonnenbrillendichte ist, aber vielleicht haben echt wirklich sehr viele Leute eine Sonnenbrille. Mhm. Und sehr viele Leute haben natürlich auch eine normale Brille ohne Sonnenbrille. Und es ist halt dann natürlich ja eine Frage, ob du die Technik halt da sinnvoll reinbekommst und ob die Technik am Schluss natürlich auch sinnvoll ist und dir wirklich irgendeine Form von Mehrwert bietet. Und da ist es tatsächlich, also da sind definitiv noch viele Fragezeichen. Auf der anderen Seite sehen wir ja diese ganzen Ansätze und Versuche halt natürlich im Kontext von einer KI, die natürlich dauerhaft letztlich über die Kameras deine Umgebung wahrnimmt und sich dann halt merkt, wo du wo habe ich meinen Ausweis liegen lassen, wenn du irgendwie losrennst aus der Tür und sagst, oh, ich habe meinen Ausweis vergessen. Meta-KI, hilf mir. Wo ist mein Ausweis? Dann kommt Mark Zuckerberg, ruft dich dann an, sagt ihr, schau mal in deinem Schlafzimmer hinter dem Kopfkissen. Aber also ich meine, du kannst natürlich all diese Szenarien oder diese, wie hieß das Buch, was ich mir vorgestern in irgendeinem Bücherregal, das sind ja alles so Demos, die sie abfahren und die, wo man merkt, okay, das könnte funktionieren, natürlich mit dem Aspekt, dass es halt voraussetzt, dass halt irgendeine dämliche Kamera nonstop dein Umfeld, dein Leben, deine Umgebung in irgendeiner Form zur Kenntnis nimmt und irgendeine KI natürlich darüber geschickt wird, die analysiert, was ist da interessant dran. Und das heißt, es ist halt hyperdystopisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite merkst du, dass natürlich Sachen sind, wo man sich vorstellen kann, dass es natürlich auch durchaus nützlich wäre, wenn das in der Form umgesetzt wäre, dass da halt nicht Meta als Bude dahinter steht.
Ja, aber selbst wenn Meta nicht als Bude dahinter steht, wenn du dir kurz drüber nachdenkst, was das bedeutet, ne? Du sagst gerade schon, da nimmt irgendwas Video auf, irgendeine AI guckt sich das an. Also, wer hat sich denn jemals hingesetzt und sagt, es wäre eigentlich geil, wenn ich mein Leben leben könnte, egal wie vorsichtig ich bin und trotzdem dafür sorge, dass der Regenwald brennt. 24/7. Ich meine, dieses, dass da irgendjemand 24/7 Video analysieren muss, ist keine gute Idee.
Ja, es scheint noch nicht realistisch. Aber ich muss noch mal kurz betonen, dass die Eingabemethode über das Neuralband die interessanteste Geschichte, finde ich, an der ganzen Geschichte ist. Also, weil das ja ernsthaft mal was Neues ist. Das ist nicht irgendwie durch Kameras, keine Tastatur, also durch Kameras Gesten, Tastatur, Maus etc., sondern Sprache ist halt in vielen Situationen auch einfach umständlich und nicht angemessen. Und diese sehr unauffällige Methode, Eingaben in diesen Computer zu bringen, durch kleine Handbewegungen, also da sollte Apple schauen, wenn sie halt intern das beurteilen, ob sie sowas auch haben. Denke mal schon, aber das ist wirklich eine Technik, die haben wir noch nicht von ihnen gesehen und die halte ich für sehr vielversprechend und auch wirklich, egal wie viel kleiner die Brille wird und so weiter, die halte ich dann irgendwann für notwendig, wenn du damit in der realen Welt interagieren möchtest.
Sie haben ja ein bisschen natürlich die Ansätze, die wir in der Watch und in WatchOS sehen. Mit den Gesten sehen wir, dass manche Elemente jetzt nicht so feingliedrig, wie das offensichtlich in dem Meta, wie heißt es, EMG-Band,
Neuralband,
genau umgesetzt ist. aber wo du dir vorstellen kannst, okay, Apple schaut auch, was sie praktisch an Informationen aus dem Handgelenk und aus deinem irgendwie was Bewegung und Muskelbewegung und irgendwie kannst ja auch zusätzlich noch reinleuchten und schauen und überlegen, was dann da irgendwie passiert. Also da wird schon gestochert und das ist natürlich super interessant, weil wenn wir da wirklich irgendeine Art von neuartigem Eingabegerät zusätzlich bekommen, das wäre ja was wir jetzt lange nicht mehr hatten. Ich meine, das fällt dann natürlich wieder Apples alberne Versprechung ein, dass die Krone irgendwie auf einem Level ist mit der Maus und Multitouch. Aber wenn du plötzlich so eine Armbandeingabemethode hast oder irgendein Objekt, was halt an deinem Handgelenk praktisch misst, was du für Art von Bewegungen machst, das kann man sich schon vorstellen, dass da einiges auch rauszuholen ist. In dem Kontext natürlich, dass du ja trotzdem irgendein anderes Objekt, einen anderen Computer brauchst, den du irgendwo an dir trägst oder mit dir herumträgst, den du natürlich damit dann auch steuerst.
Und die Apple Watches, die haben ja schon diese elektrischen Sensoren für das EKG mehr oder weniger drin. Jetzt nicht genau die gleichen wie bei diesem Armband vom Meta, aber elektrische Impulse am Handgelenk abnehmen, da spielen sie jetzt ja schon 10 Jahre mit. Und da kann man sicherlich noch mehr rausziehen. Und da werden sie sicherlich auch für die Vision Pro überlegt haben, ob sie da irgendwas machen oder ob sie in die Vision Pro unten 7 Kameras reinhängen. Haben sich für die Kameras entschieden, die meine Finger irgendwie nicht gut erkennen können. Okay.
Ja.
Gut. Blitzunser kommt heute mit freundlicher Stützung von The Outsiders, der brandneuen App von den Machern von Gentler Streak. Leo hat letztes Mal schon ausführlich berichtet. Ich mache es nochmal kurz hier. It's a serious tool for a serious athlete. Ich übersetze mal ein seriöses Werkzeug für einen seriösen Athleten. Ja, it's for people who like to spend time outside, outside of their comfort zone. Also draußen, außerhalb von der Komfortzone, sozusagen. Verstehst du, Basti? Für draußen Leute.
Ich bin sehr unseriös, aber ich bin gerne draußen. Also grundsätzlich verstehe ich das. Ja, verstehe ich.
Wenn ihr einfach nicht nur ein bisschen aktiv sein wollt, sondern wenn Training für euch so zum täglichen Leben gehört wie Zähne putzen, dann ist The Outsiders für euch. Das ist nicht nur, ich gehe mal laufen, weil die Sonne scheint, sondern für die, die auf Bestzeiten oder Wettkämpfe hinarbeiten. Ja, die meisten Fitness-Apps, die sind entweder zu überladen oder zu oberflächlich. Und The Outsiders, die machen das ein bisschen anders. Die Daten, die dort angezeigt werden, sind handverlesen. Da landet nicht alles drin, was HealthKit ausspuckt, sondern nur das, was einen klaren Zweck hat. Das merkt man sofort. Es geht nicht um möglichst viele Daten, sondern um genau die Daten, die wichtig sind und um euch beim täglichen Training stetig voranzubringen. Und dazu kommt ein Interface, das so klar und durchdacht und aufgeräumt ist, dass man es wirklich gerne benutzt. Und das macht dann eben beim täglichen Training einen großen Unterschied. Die Outsiders, die kombinieren Trainingslast und Erholung und die sagen euch klar, heute lieber langsam machen und morgen wieder pushen. Und am besten funktioniert das mit der Apple Watch, weil ihr dann auch die Nachtwerte habt und ein komplettes Bild bekommt. Ihr könnt die App runterladen, Training mit der Apple Watch aufzeichnen und die Apple Watch nachts tragen und habt ihr das Werkzeug an der Hand, das euch zuverlässig in Richtung Bestform bringt. Apple Watch App und Garmin Support, die kommen dann auch bald hin noch hinterher. Wenn ihr euch jetzt da angesprochen fühlt, für euch wurde die Outsiders gebaut. Es ist jetzt exklusiv mit iOS 26 verfügbar, könnt ihr schon mal runterladen und testen. Und wenn ihr euch im Link in den Shownotes eintragen möchtet von der 971, haben wir noch eine Handvoll von Promocodes für euch zu verlosen bis zum Ende von der ersten Oktoberwoche. Und etwas Glück könnt ihr dann Outsiders mit allen Funktionen gratis benutzen. Und außerdem Early Bird Offer für alle, die jetzt nicht nur Freemium benutzen möchten, sondern die alle Funktionen haben möchten, die Outsiders zu bieten haben. Also geht einfach mal auf theoutsiders.app und ladet die mal runter, könnt ihr gratis benutzen, könnt ihr das Dings dazu klicken, das ist das Freemium-Angebot mit Early Bird Offer oder euch für die Verlosung von ein paar Gratis-Codes eintragen. Also herzlichen Dank an The Outsiders für die Unterstützung. Und ist eine kleine Indie-Firma aus Europa und sehr gut, dass die sowas hier gebaut haben. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, wir sollten noch ein bisschen über die neuen Telefone sprechen. Apple hat ein Statement rausgetan zu Scratchgate und hat gesagt, nee, das sind gar keine Kratzer, das sind nur Materialübertragungen. Das ist quasi das Metall von dem Qi-Ständer, was sich auf das Telefon herüberbegeben hat. Und das ist teilweise richtig, teilweise sind es aber einfach traditionelle Kratzer. Das ist also...
Ja.
Ja. Mich haben noch mehr Fotos erreicht. Zum Beispiel eines aus dem Hörer von uns in Shanghai hat ein Foto dort im Apple Store gemacht. Die sind genauso verkratzt wie die hier.
Ja, ja. Und ich glaube, das Statement beinhaltet, dass sie das was an den Chargern ändern wollen. Mhm. Oder irgendwas. Timos Wette aus letzter Sendung wird schon gleich eingelöst. Also, oder der Tipp zumindest, dass das an den Chargern auch teilweise liegt, die da benutzt werden. Und natürlich ist richtig, dass diese kantigen, besonders kantigen Ecken natürlich kratzanfällig sind. Das ist so.
Ja.
Aber ansonsten ist das, ich meine, lass noch ein paar Wochen warten, aber ich glaube, ansonsten ist es eine relative Luftnummer. Also da wird jetzt nicht weiter irgendwie, da wird nichts weiter irgendwie folgen daraus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie wild zerratzte Telefone sehen werden.
Ja, also ich hab ein paar Fotos gesehen von Telefonen, die halt runtergefallen sind und irgendwie vielleicht auch mit Absicht zerschlagen worden sind jetzt für den Klick. Aber es ist halt auffällig, dass im Laden sehr viele sehr böse ausschauen. Und teilweise ist es schon auch so, dass halt der Metallrahmen von dem G-Pad abgerieben ist und auf der Rückseite ist und du kannst es wieder wegwischen. Aber wenn du halt durch diese ganze Schicht von dem Glas durch bist, dann kannst du halt nichts mehr wegwischen.
Gut, klar.
Mhm. Ja. Ich fand das Statement ein bisschen schwach, aber gut. Die andere Frage war nach der Selfie-Kamera und so, kann man denn die Selfie-Kamera im OpenGate, kann man die quasi alle Pixel von diesem quadratischen Sensor sehen? Stellt sich raus, erstens nein, weil das in der API nicht offenbart wird an Kamera-Apps und so. Zweitens geht auch gar nicht, weil der Kamerasensor ist bei Weitem nicht quadratisch, sondern der ist achteckig. Da fehlen einfach die vier Ecken. An den Ecken fehlen die Ecken. Da sind keine Pixel. Also kann man da gar nicht. Da kann man hochkant oder quer, aber bis in die Ecken raus geht nicht. Fand ich lustig.
Diese Concentricity ist es, dass alles konzentrische Kreise hat. Da muss man, braucht man Ecken, braucht man bei Selfies nicht. Das wird einfach abgerundet an den Rändern.
Also wieso würden sie denn das in dieser Folie von der Keynote so zeigen, wie es halt nicht ist?
Ja, ist eine gute Frage. Also was schon interessant, was da genau, wieso das genau so ist. Vielleicht ist es unterm Strich dann auch Schnuppe, weil der Witz ist ja an dieser Selfie-Kamera oder gerade an der neuen Selfie-Kamera, dass die ja sowieso in Anführungszeichen macht, was sie will, um halt sich den Ausschnitt zu schnappen, der irgendwie für am sinnvollsten gehalten wird. Da gab es ja auch schon natürlich Leute, die irgendwie diskutiert haben, ja gut, die Center-Stage-Funktion irgendwie gleich abzuschalten und sie lieber selbst sozusagen das manuell zu justieren. Aber das, ja, warum sie natürlich jetzt, warum er halt diese lustigen Eckchen hat, sieht ja so aus wie bei so einem Album, wo so Fotos eingeklebt sind, wo so die Klebestreifen über die Ränder an die Ecken, über die Ecken geklebt sind.
Basti hat seinen 16:9 noch gefunden.
Ja, unklar. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass mein Sensor oben abgeschnittene Ecken hat.
Natürlich.
Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass es richtig rum ist.
Ja, aber das ich fand es nur lustig, dass das halt, also technically ist das Gehäuse vom Sensor ist quadratisch, aber der Sensor selbst halt nicht. Man kommt sowieso in Software nicht dran und auch das, wenn du in OpenGate jetzt auf der rückseitigen Kamera filmen wollen würdest, ist ja mit so 2-3 Fußnoten, dass du, wie du da dran kommst und dass du nur mit externer Platte oder nicht oder RAW oder nicht
diese externe Platte, diese externe Platte, die hat mich wütend gemacht, muss ich sagen, weil es ist so eine schöne Idee, einfach in OpenGate zu filmen und dann halt den Zuschnitt, die freie Wahl des Zuschnitts zu haben, also im gesamten Sensor zu filmen und dann später so ein bisschen Flexibilität im Schnitt zu haben. Und mir ist nicht verständlich, warum sie das nur auf externe SSDs zulassen. Also es gibt ja im Moment diesen Final Cut Camera Bug, da kannst du eine SSD anstecken, die abschließen, ganz schnell die SSD abstecken und wieder öffnen Final Cut und Final Cut denkt, oh, eine SSD ist nicht da, ich nehme intern auf. Also, und dann kannst du in OpenGate intern aufnehmen und es geht halt, ich würde nicht dem vertrauen und das als zuverlässig einstufen, aber es ist ein schöner, nicht vorgesehener Bug, der zeigt, dass natürlich die interne SSD auch schnell genug ist. Also mir ist nicht ganz klar, was der Grund ist, warum man das nicht intern machen sollen dürfte, ob das irgendwelche Hitzeprobleme sind. Jedenfalls glaube ich, dass OpenGate ein schönes Feature wäre für all diese Content-Kreatoren dort draußen, nicht wahr? Die ihr Zeug halt für TikTok und gleichzeitig YouTube filmen müssen und wollen. Und Na, jedenfalls habe ich mich in OpenGate so ein bisschen verloren dieses Wochenende, weil es spannend zu recherchieren war. Und meine SSD, die ich da angeschlossen habe, die ist auch zu langsam, um das angeboten zu bekommen, diese Option. Was ich auch interessant fand, weil ich weiß nicht genau, wo der Cut-Off-Punkt ist, wie schnell die sein muss. Mit einer Samsung T7, also ich habe eine Samsung T5, kennt man sicherlich, das sind diese meistens blauen externen SSD-kleinen Platten. Das ist zu langsam. Und ich habe schon mit der T7 habe ich gesehen, dass es geht. Also eine T7, die ist auch, glaube ich, viermal so schnell, glaube ich, wie eine T5. Und oder doppelt so schnell. Jedenfalls da funktioniert es dann. Also es hängt von der Schreibgeschwindigkeit auch von der externen SSD ab. Weil es gab mal so am Anfang, als Apple mit dem externen Gehäuse oder externen Festplatte anfing, gab es so Hersteller, die gesagt haben, hey, nimm doch unser SD-Lesekartengerät, super cool. Die waren halt alle viel zu langsam. Also sowas darfst du auf keinen Fall dann kaufen. Mittlerweile sind die meisten Platten, die du heute kaufen kannst, sind schnell genug für diese externe Aufnahme. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie das nicht intern anbieten, wenn sie halt auch so ein 2-Terabyte-Modell beispielsweise einem verkaufen wollen.
Dann habe ich nochmal angeschaut, so ein Promo-Schnipsel von 28 Years Later von dem Zombie-Film, wo sie zeigen, wie sie dort die iPhones verwenden. Fand ich nur lustig in dem Promo-Clip, den sie da mit dem Regisseur und mit dem Kameramenschen aufgenommen haben, dass sie in diesem ganzen 3-Minuten-Clip nicht einmal das, oder 5-Minuten-Clip, nicht einmal das Wort iPhone sagen, sondern sie sagen nur, wir haben ja eine generische Smartphone-Kamera von einem unbekannten Hersteller und schneiden sehr viel teures Zubehör davor. Also sie sagen nicht, dass das Smartphone von Apple kommt. Fand ich nur interessant, weil die offensichtlich zusammengearbeitet haben. Mhm. Und das Ergebnis ist auch interessant und da gibt es Leute, die haben dann mal nachgebaut, was sie da davor geschnallt haben und welche Linsen und welche Adapter und Kram. Und das kann man sich alles mal anschauen, was die dafür gemacht haben. Und das war noch auf dem iPhone 15, was sie dort benutzt haben. Dann ist interessant mit dem Videokram und dem Genlock, dass Apple jetzt bei irgendeinem Baseballspiel dieses Wochenende haben sie wohl ein paar iPhones hingehängt und in diese Fernsehübertragung vom MLB haben sie halt dann iPhone-Kameras wohl reingeschnitten und wohl auch im Fernsehbild dann damit geworben, dieses Bild kommt gerade von einem iPhone gestreamt oder so. Und haben sie das Blackmagic Kamera-Dock drunter gehängt und halt Genlock und Timecode nicht verbunden, was ich einfach sehr lustig fand. Das ist halt dieser ganze Zauber hingehängt. Und was sie eigentlich nur benutzen von dem ganzen Kram, ist der HDMI-Out. Also nichts davon. Das ist sehr lustig.
Warum auch was anderes?
Ich meine, natürlich, die ganzen Mischer, die dahinter hängen, die können das auch sowieso von sich aus im Live-Betrieb dann da drauf retimen. Das passt schon.
Ja.
Aber es ist halt lustig, dass sie sagen, hier Genlock und dann selber nicht benutzen.
Ja, das braucht man nur für ganz spezielle Anwendungsfälle.
Richtig.
Für Streamer. Das war doch in
der. Richtig, genau.
Joss hat da gesagt, die Streamer finden das cool.
Ich habe noch kein Bild von dem Ding jetzt gesehen, wie es ausgesehen hat. Wahrscheinlich alles irgendwie wegen Copyright nicht im Streaming hier zu sehen, aber egal. Und wir hatten die Frage, wie sich der N1-Chip so schlägt mit Wi-Fi von den Dingern und. Hier und da gibt es wohl Probleme mit CarPlay und zwar relativ flächendeckend, was ich auch wieder sehr lustig finde. Weil ich nehme an, dass die CarPlay-Abteilung einfach genauso von diesem N1-Chip überrascht worden ist wie alle anderen. Und die haben halt noch nicht getestet mit dem Ding. Und die N1-Abteilung hat halt auch nicht mit CarPlay spielen dürfen vorher, weil da könnte ja irgendwie die ID von diesem Chip in so ein Auto rausfließen und dann dürfen das halt jetzt die Kunden ausprobieren, wie sich die Autos alle 30 Sekunden neu verbinden.
Es hört sich nicht so glorreich an. Also das Problem scheint es auf jeden Fall zu sein. Es lässt sich irgendwie relativ schwer eingrenzen und sehen, wo da genau der Knackpunkt ist. Also ich habe das hier nur versucht, mal mit so einem CarPlay-Display nachzuspielen, was ich halt in der Wohnung statt im Auto habe. Aber was auch Wireless CarPlay kann, zumindest. Und da war jetzt nichts Auffälliges zu bemerken. Das heißt aber nicht, dass das natürlich im Auto nicht vielleicht doch scheitert oder dass halt je nachdem, wenn du natürlich irgendeinen skurrilen Adapter da drin hast für Wireless CarPlay, da kann schon sein, dass natürlich noch ganz andere Sachen jetzt brechen plötzlich. Ja, nee,
aber es bricht auch mit offiziellen
es scheint auch mit den klassischen, mit dem ernsthaften Bordsystem, was halt, wo nichts nachgebaut und nichts nachgerüstet ist, scheint es auch Probleme zu geben. Also das wäre schon sehr spannend zu sehen, ob sich das ob sich das irgendwie eingrenzen lässt oder ob jetzt natürlich auch die ersten Updates, die da rausfallen. Oder bei mir lief zum Beispiel auch auf dem iPhone schon 26.1. Ist das da schon besser? Ist das da schon gefixt? Irgendwie auch nicht.
Hat ein Hörer ausprobiert mit 26.1. Das hat also bei dem auch noch nicht geholfen. Ich nehme auch an, dass die 26.1 mehr oder weniger zeitgleich gebaut worden ist mit dem Release von diesen Telefonen. Und ich nehme an, das ist so, wie ich es eben gesagt habe, dass halt die Teams bei Apple untereinander auch nicht wissen dürfen, dass da ein neuer Chip kommt. Und dann passiert halt sowas. Und das ist halt, haben sie halt vergessen, dass, es müsste ja so eine Liste geben. Was in diesem iPhone spricht Wi-Fi? So AirDrop, okay, das haben sie ausprobiert. Dann haben sie irgendwie, weiß nicht, so ein Access Point, so Netflix gucken, funktioniert, also Haken dran, ja. Ah. So irgendwie 2,4 Gigahertz, so Haken dran, funktioniert. Dann hätte man in dieser Liste CarPlay vergessen und die dürfen nicht miteinander reden, ja, und die sitzen nebeneinander in der Kantine und dürfen nicht Wi-Fi sagen und dann passiert halt sowas.
Oder die Leute sitzen halt den ganzen Tag einfach nur in der BART und fahren hin und her und keiner von denen weiß, was CarPlay ist. Irgendwie 4 Leute, die wissen, wie CarPlay funktioniert. Ja. Man weiß es nicht.
Ja, wobei wir natürlich auch, ich meine, wir hatten auch bei fast, naja, vielleicht nicht bei jedem, aber bei wirklich vielen iOS-Updates auch ohne neuen Apple-eigenen WLAN-Bluetooth-Chip einfach immer wieder Bluetooth- und WLAN-Probleme und auch CarPlay-Probleme. Also das ist irgendwie viel offen, glaube ich, ob das jetzt wirklich der N1 ist. Wir sehen zum Beispiel auch oft, dass wir halt, dass natürlich gerade die Leute, die jetzt ein neues iPhone haben, dann in Probleme reinrennen und dann wird dieses Problem mit dem neuen iPhone gekoppelt, aber vielleicht hast du mit deinem iPhone 16 und iOS 26 plötzlich auch CarPlay-Probleme und hast dann natürlich einfach irgendwie den Broadcom-WLAN-Chip drin. Also ich bin gespannt. Also Apple wird da definitiv was machen müssen. Ich glaube, das ist so viel, ist klar. Also das Problem ist definitiv da und ist natürlich gravierend, wenn du da reinrennst, weil also hört sich super frustrierend natürlich an. Und ist vielleicht dann nicht so schlimm wie im Aston Martin, wo dann das Ford-System weg ist. Aber auch wenn das drahtlose CarPlay weg ist, ist natürlich super nervend.
Wahrscheinlich kann man in vielen, nicht in allen Autos vielleicht, aber in vielen Autos kann man wahrscheinlich dann das Kabel trotzdem benutzen und irgendwo einstecken. Ja, also müsste wahrscheinlich schon irgendwie gehen. Das ging auch bei meinem Nachrüst-Dongle-Dingsbums. Da konnte man auch trotzdem noch mit dem Kabel dazwischen gehen. Das war nicht ideal, weil dann das Telefon nicht mehr geladen hat, aber wenigstens hattest du die Verbindung.
Okay. Ja, also ich weiß es nicht, ja. Also wahrscheinlich gibt es welche, wo es geht. Und es müsste aber auch welche geben, wo es, glaube ich, dann nicht wirklich geht. Oder der trotzdem versucht, sich drahtlos zu verbinden und halt nur das iPhone ein bisschen Strom noch bekommt. Also ja, muss man sagen, da hilft es natürlich nichts. Da ist jeder seinem eigenen Auto ausgeliefert und wird dann sehen, wie gut oder schlecht das funktioniert. Aber ja, also ich hoffe, dass da schnell was passiert, weil ja, wenn du das ernsthaft benutzst natürlich und jeden Tag irgendwie mit dem Auto unterwegs bist und das normal halt CarPlay im Einsatz hast, möchte ich ungern in der Haut stecken, weil das ist ja, also ich meine, das sind so diese Art von Problemen, die man halt auf keinen Fall möchte.
Ja, nun gut. Alex und Leo, ihr habt ein bisschen Hardware bekommen, ihr habt jetzt ein paar Tage mit den neuen Geräten. Vielleicht, was ihr beide gleich habt, ist, also was Leo hat, ist das Air. Mhm. Alex hat auch ein Air und ein Pro und ein Dings. Was ist denn jetzt euer Eindruck so, jetzt außerhalb vom Geschäft, ohne Diebstahlsicherung? Wie schlägt sich das jetzt in den eigenen Händen und Taschen?
Ja, das Air ist schon interessant. Also es ist einfach extrem beeindruckend von Dünne und Gewicht und Form. Es macht einfach einen Unterschied. Es fühlt sich an wie ein anderes Gerät. Und das ist tatsächlich faszinierend. Du hast halt einfach nicht diesen normalen Prügel an Smartphone, der halt mal ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter ist und mehr oder weniger bei Apple jetzt ja auch immer in sehr spezifischen Größenvarianten war. Das ist ja lustig, dass das iPhone Air mit seinen 6,5 Zoll jetzt so ein bisschen zwischen allen liegt oder zumindest zwischen den anderen aktuellen iPhones der letzten 5 Jahre oder was auch immer das sind. Und es ist, ich bin ja, ich glaube, das ist natürlich immer kommt natürlich immer darauf an, was die eigene Smartphone-Historie ist und von welchem Gerät man vorher kommt. Und ich bin ja immer das vierte Gerät am Wagen ausprobieren. Die bin ich ja alle durch. Also ich hatte das Mini, ich hatte auch mal ein Jahr ein Plus. Ein
Plus, das war
was völlig spektakuläre Highlights sind. Also das heißt, ich habe diese vierten Kandidaten alle durchgemacht. Ich habe natürlich die normalen Pros durchgemacht. Das Einzige, was ich, glaube ich, nie wirklich, also jetzt nicht auf ein ganzes Jahr im Einsatz hatte, war tatsächlich ein Pro Max in dieser 6,9 Zoll Ausführung. Das ist ein Gerät.
Das einzig Wahre, meinst du?
Das einzig Wahre, was sehr viele tatsächlich natürlich auch im Einsatz haben. Und das ist das Einzige, was ich mal für ein paar Wochen im Einsatz hatte, aber nie über wirklich ein ganzes Jahr. Also da ist sozusagen meine Erfahrung begrenzter, weil das ist bei mir sozusagen überm Limit. Also diesen 6,9 Zoll Knüppel, den möchte ich nicht mit mir rumschleppen. Das ist echt wild. Und das ist genau der Punkt, dass dieses 6,5 Zoll jetzt gerade zum Beispiel im Vergleich zu dem normalen Pro und was jetzt auch beim 17er gelandet ist, also bei dem 6,3 im Vergleich zu dem 6,3 Zoll Display, als einen erstaunlichen Mehrwert finde. Also es ist, obwohl das ja nur diese 0,2 Zoll Unterschied sind, wirkt der Bildschirm und die Fläche und das Zeug, was du halt da drauf hast, es wirkt einfach ein Stück angenehmer und größer und besser von dem, was du drauf bekommst.
Ist das die mehr oder weniger Plusgröße, oder?
Die Plus waren ja auch 6,7, okay. Glaube ich. Das letzte Plus, also 6,5 müsste eigentlich das alte, also als in diesen alten, wie waren denn die alten Plus-Generationen?
Okay, aber es liegt zwischen dem, das R liegt zwischen dem 17 und dem 17, zwischen 17 Pro und 17 Pro Max. So.
Genau.
Ja. Und ist halt wieder eine eigene Größe und halt aber eher am größeren Ende. Ja. Ja? Und das, vielleicht würden sich auch Leute so wieder ein kleines, dünnes wünschen, so Mini-Freunde
wünschen,
und so. Aber
ich auch.
Ja. Ich habe gerade einen lustigen Screenshot gesehen. Finnische Tastatur auf iOS 26 rutscht rechts aus dem Bildschirm raus. Beim Mini.
Ja gut, das Mini ist durch. Also da geht einiges schief.
Ja, aber nee, die Umlaute, Finnisch ohne Umlaute, was machst du da?
Nee, hast keine Chance. Also hast du keine, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hast du keine Chance, wenn du die nicht, also finnische Tastatur brauchst du. Mini ist dann dem echt raus, also du brauchst die finnische Tastatur. Ich meine, wir haben alle Zeiten erlebt, wo es noch keine finnische Tastatur gab. Ich habe noch Zeiten erlebt, da gab es keine deutsche Tastatur in iPhones. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ja. Leo hat recht, es ist kein kleines Telefon. Ja. Also das R ist kein kleines Telefon. Es ist vielleicht ein dünnes Telefon, aber es ist auf keinen Fall ein kleines Telefon. Und ich habe geschaut, das ist das iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus, das waren alles 6,7 Zoll Geräte. Mhm. Es ist ein breites Telefon. Es bietet halt sehr viel Bildschirm, trotz sehr dünner Bauweise. Und das macht es so attraktiv, weil auch wieder richtig gesagt, man muss echt immer sehen, wo man herkommt. Und ich komme immer vom Pro Max. Also immer die letzten 15 Jahre vom Pro Max einfach, ne, so lange ist, also letzten 3 Jahre oder so. Das größte Telefon. Und das R mit seinen 5,6 Zoll gegenüber 6,9 macht keinen großen Unterschied. Es ist ein großes Telefon. Es gibt mir viel Bildschirm. Ja. Und ich möchte viel Bildschirm. Und das ist einer der Kompromisse, den es auch nicht macht. Ich habe noch andere Kompromisse, die es nicht macht. Weil alle sprechen immer nur von den Kompromissen. Ich finde, es macht nicht viele Kompromisse. Und der Bildschirm oder die Bildschirmgröße, was ein entscheidender Faktor für mich immer war, ist hier komplett gegeben. Ich empfinde es überhaupt nicht als zu klein, als irgendwie minderwertig gegenüber dem Pro Max, das ich ja auch hier habe. Und daher ist es super, super spannendes, attraktives Gerät für mich, als jemand, der große Bildschirme mag in seinem Telefon.
Basti, hast du ein R schon mal in der Hand gehabt jetzt?
Tatsächlich nicht, nein.
Ja, vielleicht kannst du das auch mal anschauen im Vergleich zu den Pixel-Geräten, zu den dünnen Samsung-Kistchen und sowas. Ne? Also das es sollte ja eigentlich für die allermeisten Anwendungen hat das jetzt ja keine großen Performance-Einbußen oder so. Das hat zwar diesen Adaptive Power Mode und so, aber dadurch, dass der A19 Pro drin ist, ist es sowieso schon grundsätzlich nicht so besonders lahm und sollte auch zu den Vorjahresmodellen irgendwie jetzt auch gedrosselt ein bisschen nicht so ins Gewicht fallen. Also merkt ihr was von, das ist jetzt langsamer? Oder Alex, merkst du was, das ist langsamer als das Pro?
Nee, also du musst die Zielgruppe beachten. Und ich glaube nicht, dass diese Zielgruppe für dieses Gerät ist, irgendwelches Drosseln bemerkt. Also es ist, glaube ich, ernsthaft ein Gerät, was du guten Gewissens einfach empfehlen kannst. Weil klar, das wird ein bisschen heißer. Ich bin mir relativ sicher, dass es in gewissen Situationen langsamer, und das zeigen ja auch die Tests, dass es dann früher drosselt etc. Aber das ist nichts, was bemerkbar ist. Also das ist nichts, wo man sich dran stört zumindest. Also bemerkbar würde ich vielleicht nicht sagen, aber wo man sich dran stören könnte als Nutzer von diesem Gerät. Also das dafür ist es der 19 Pro. Und der macht es das ist keine Einschränkung, sondern das ist einfach, klar, das drosselt vielleicht, aber das ist nichts, was normale Leute bemerken würden, glaube ich.
Welche Farben habt ihr erwischt?
Es hat keine Farben.
Ich habe die einzige Farbe, also schwarz.
Ah, sehr gut, sehr gut. Bei mir ist nach mehreren Tagen aufgefallen, dass ich offensichtlich blau habe. Das ist einfach sehr, das ist wirklich lustig. Also es ist ernsthaft lustig, ja. Weil das Gerät ist einfach weiß.
Ja. Und auf der Website sieht es ein bisschen blau aus, aber das lügt, ne?
Also es gibt Lichtsituationen, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist ja gar nicht weiß, das ist ja irgendwie blau. Also das ist spektakulär, Kopf explodiert, dann habe ich auf die Packung geschaut und stand dann, ist blau, okay, so alles klar. Also ich meine, wir kennen ja von Apple schon dieses Spiel mit den Farben, die eigentlich keine Farben sind, aber da haben sie beim iPhone Air, haben sie da echt einen neuen Rekord aufgestellt mit Farben, die keine Farben sind. Also es gibt ja das Blau, und dann gibt es wirklich weiß-weiß, und was war die dritte
Gold,
Farbe?
Gold, Light Gold.
Gold, und die wird wahrscheinlich auch weiß sein.
Ja, das ist
also,
weiß.
Ja, ja. Also ich meine, die wird wahrscheinlich so ein Fitzelchen in bestimmten Lichtsituationen sehen. Aber sehr lustig.
Die Frage ist wegen dem Rahmen und den Fingerabdrücken.
Ja. Ja,
also findest du es jetzt im täglichen Gebrauch nervig, dass das so zuschmiert, oder ist es?
Mir ist es völlig egal. Mir ist es so egal, ob auf meinem Gerät Fingerabdrücke sind. Mir ist es egal, ob auf meinem Gerät Kratzer sind. Es ist mir so dermaßen egal. Das sind einfach Gebrauchsgegenstände, die ich natürlich, die habe ich ja den ganzen Tag irgendwie, jongliere ich die herum, die sind in der Hosentasche, die sind in irgendwelchen Taschen, die fliegen halt rum. Die müssen, also ich meine, ja, das bleibt immer der Klassiker, dieses, ja, das iPhone im Johnny Ive Buch, iPhone Generation 1, was so total abgeranzt aussieht. So müssen die iPhones eigentlich aussehen. Also ich verstehe natürlich, wenn Leute die pflegen wollen und Wiederverkaufswert und all diese Aspekte sind mir natürlich schon auch klar. Und ich gehe auch schon pfleglich mit meinen Geräten um, aber mir ist es echt egal, ob da Fingerabdrücke drauf sind oder irgendwie Toucher auf dem Display oder so. Also das gehört irgendwie dazu. Ich habe jetzt auch nicht, also hatte jetzt auch nicht sozusagen das Gefühl, das ist mir jetzt nicht irgendwie wild ins Auge gesprungen, dass ich sagen würde, der Rahmen würde, also ich meine, wirst definitiv da Fingerabdrücke sehen nach ein paar Tagen, wenn du das nicht dauernd abwischst.
Es ist mir halt im Laden extrem aufgefallen, vor allem, weil es auch nicht meine Fingerabdrücke
waren. Ja, das
da
ist.
Da hast du natürlich, meine Leute haben ja auch sehr unterschiedliche Hautabsonderungen, ne? Also ich meine, das, um das irgendwie vorsichtig zu formulieren, das kann ja echt sehr unterschiedlich ausfallen. Und es ist aber nicht so, also ich meine, das war ja jetzt vorher bei den alten Pro-Modellen, die ja auch die letzten zwei Pro-Generationen, die ja auch den Titanrahmen hatten, da ist ja auch schon gewesen, dass du natürlich, und da ist ja der Rahmen breiter natürlich, also bei der Pro-Variante war ja der Rahmen natürlich breiter. Ich habe jetzt aber das Air zum Beispiel auch in der Hülle, und da ist natürlich dieses Rahmen macht Fingerabdrücke Ding ist dann sowieso verschwunden.
Ja. Aber das Air in der Hülle ist einfach falsch. Also das Air darfst du nicht in eine Hülle stecken, ist mein Hill to die on.
Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe jetzt für Kratzer und egal argumentiert, aber ich meine, Hülle ist halt so ein Ding. Also ich meine, Leute stecken Geräte in Hüllen aus Gründen.
Ja.
Aus guten Gründen.
Ja.
Danke, ich hatte darauf gehofft, dass Basti mir zustimmt, ohne dass ich jeden persönlich ansprechen muss.
Aber ich muss Alex recht geben. Weil, also, ich meine, du kannst dir so eine super dünne Hülle kaufen, aber spätestens, wenn du dann irgend so ein Rugged Armor Ding kaufst, ja, was halt einfach klar doppelt so dick ist wie dieses iPhone Air, dann ist es zwar gut geschützt, aber es ist halt auch albern.
Ja, selbst mit dem Bumper, der ja nur am Rand ein bisschen aufträgt, selbst der ruiniert das schon.
Gut, der Bumper ruiniert alles. Das ist so ein schreckliches Zubehör, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass das überhaupt verkauft wird oder Apples Designansprüchen gerecht wird. Das Schöne an dem Air ist der Titanrahmen, muss ich ernsthaft sagen. Der fässt sich geil an. Also man nimmt sich nicht nur die Dünne vielleicht durch den Case, sondern man nimmt sich auch das Anfassgefühl von dem Rahmen, der ja sehr griffig ist und der einfach cool ist, ernsthaft, es liegt cool in der Hand durch diesen Rahmen und deswegen mein Hardcore-Standpunkt mit der Hülle, weil es ist nicht nur die Dünne, sondern es ist dieses Anfassgefühl.
Ja, also wem alles egal ist und auch diese 1200 Euro aufwärts egal sind, der nimmt auf keinen Fall eine Hülle, weil ist egal. Ist okay. Und natürlich ist es eher profitiert maximal davon, ohne Hülle verwendet zu werden. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Also ja, das ist wirklich, wenn man bei einem Gerät keine Hülle benutzt, bei irgendeinem, dann sollte man das tatsächlich beim Air sich ersparen, weil das wirklich ist halt dann deutlich beeindruckender. Ich habe jetzt diesen normalen, der Bumper ist indiskutabel. Also über den brauchen wir uns, glaube ich, echt, der ist echt furchtbar. Ich habe jetzt diese normale Hülle drauf, die durchsichtige einfach. Und
von Apple die?
Ja, genau. Ja. Also einfach das Standard, wie heißt das?
Clear Case, Apple? Ja.
Ja, ja. Okay, und da ist es so, dass du natürlich, also ich meine, das Air wird dadurch schon dicker, aber es ist immer noch so viel kleiner und nicht kleiner, aber so viel schlanker und leichter als jetzt eben ein anderes, ein Pro-iPhone, was du ja dann natürlich theoretisch auch in der Hütte oder sehr wahrscheinlich auch in der Hülle hast, dass es dann sich selbst in der Hülle sehr gut immer noch anfühlt, finde ich. Und man kann dann drüber diskutieren, ob die Hülle, finde ich, macht das Handling tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil der Rahmen ist wirklich sehr gut anzufassen. Und bei der Hülle hatte ich manchmal das Gefühl, dass so die Tendenz so, ups, das rutscht jetzt irgendwo so Richtung irgendwo hin, dass die schon da ist. Also da muss jeder selbst seine Jonglierfähigkeiten testen.
Gibt es nur eine Lösung, Cross-Body-Stress.
Ja, absolut.
Hörer hat sich gemeldet, im OEZ-Store haben sie jetzt auch einen Cross-Body-Strap, den man anprobieren und tragen kann. Das ist nicht mehr festgeklebt. Okay, gut. Alex hat den Strappen auch ausprobiert. Wie siehst du das mit, zum einen mit, der ist schon hochwertig und diese Magnetschneider und dieses Zeug ist alles sehr nett, wird sich auch super als Hosenträger oder sowas machen.
Das wäre sehr lustig als
Hosenträger. Ich glaube, wir so zwei kaufen, aber dann, ja, sehr gut.
Aber die Befestigung zum Beispiel hast du auch in deinem Unboxing-Stream nicht gemacht, weil da muss man erstmal die Anleitung lesen, wo welche Schlaufe durchkommt und so.
Das ist super lustig, weil ich habe den ausgepackt und gedacht, okay, ich mach den mal dran und dann habe ich gemerkt, ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Und das hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil ich dachte, ich meine, wie schwer kann das denn
sein? Korrekt. Vor allen Dingen, ich habe mich dann zurückerinnert gefühlt, Basti, mit seinem Vorlieben zu Armschlaufen. Ne?
Ja.
Es gab diesen iPod Touch.
Ja,
mit seinem Ausfahrknopf. Und das war halt super verständlich. Und das war relativ elegant. Und vergleichbar zu der Situation ist es relativ unelegant, den einzurichten, diesen Crossbody-Strap. Also, wie gesagt, du musst sie da durchfädeln per Hand, da wird nichts irgendwie nett magnetisch ausgerichtet, sondern es ist alles sehr viel Handarbeit und so weiter.
Und du kannst den nicht, also wenn du dich einmal dafür entschieden hast, ich bin Crossbody-Strap-Typ, dann bleibt das auch an deinem Case dran. Also du kannst das nicht einfach mal so für heute, lass ich mal weg oder so.
Nee, du musst dann das Case wechseln, wirklich. Also
das ist ziemlich schräg. Das ist auch was ich nicht erwartet hätte zum Beispiel. Genau, das ist ein Element, dass es in Anführungszeichen fest am Case ist. Und du, also ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, ob du es rausbekommen hast, während das Telefon weiter im Case drin ist. Also theoretisch musst du ja das Case...
Nee, keine Chance.
Komisch, ja? Also du musst das iPhone aus dem Case nehmen und dann kannst du diesen Strappen entfernen und das kann es ja irgendwie nicht sein.
Keine Chance ist falsch, aber das ist super unangenehm, das abzunehmen. Oder du musst es da wirklich dann reißen, dass das dann irgendwie da... Weil da sitzt ja schon dann irgendwie, der Strappen sitzt an dem Gerät dreht an der gelegten Unterseite und drückt dagegen. Also ist nicht dafür gedacht, definitiv. Also es ist wirklich so eine Vorrichtung, die du installieren musst. Also du musst halt das durchfädeln und du musst dir auch im Klaren so ein bisschen, ich meine, die verdrehen sich schon gegeneinander, aber du musst dir schon irgendwie im Klaren sein, wie möchtest du das iPhone zum Beispiel tragen, Geräte, Display nach außen, nach innen und solche Späße. Das lässt sich schon umdrehen, aber du, die Befestigung am Case, die ist sozusagen, die machst du einmal und dann musst du dich sozusagen für das Case entscheiden oder gegen ein Case oder ein zweites Case haben. Also der ist halt super nobel auf der anderen Seite. Der ist ernsthaft nobel mit diesen, diese Button sind geil, das Material, diese eingeflochtene Magnete, super geil. Und was am Ende sitzt, ist so ein bisschen fragwürdig, wie gesagt. Also das, dieses Clear Case, das du ja auch benutzt, das hat ja diese Vorrichtung für den Crossbody Strap. Ja. Und nur Cases, die diese, das ist ja keine spezielle Vorrichtung, aber es ist halt irgendwie ein Punkt, wo du es durch, wo du die Schlaufe durchziehst.
Irgendwas musst du durchfädeln können. Es gibt definitiv andere Cases, die auch so halb, also ähnliche Sachen haben für irgendwelche anderen Crossbody-Straps und die sich halt da schon irgendwie Gedanken drüber gemacht haben, dass Leute vielleicht irgendwas da dran hängen wollen. Oder es gibt ja auch so, es gibt so, dass man so Art so Labubus da dran hängt.
Ja, sicher.
Habe ich schon mal gesehen. Ja. Basti weiß Bescheid.
Aber ich finde es...
Aber dass man irgendwie so Blumen, so Plastikblumen da dranhängt, die unten aus dem Telefon.
Das ist so ein Aftermarket wie weißt du, Crocs, wo du auch so kleine Figürchen reinsteckst und solche Geschichten. Die gibt's alles. Ich finde halt.
Wo sind wir hier gelandet?
ich finde halt die Befestigungsmethode interessant, weil sich andere Firmen, die das vorher gebaut haben, die haben sich für andere Befestigungsmöglichkeiten entschieden. Die hatten zum Beispiel. Es gab so Cases, da hast du diese Schlinge, hast du an so einem Plastikteil gehabt, das hast du ins Case reingedrückt und dann hast du das iPhone raufgedrückt und dann hielt das sozusagen.
Ja.
Das war ein bisschen eleganter anzubringen. Es gab auch so Crossbody-Straps, ähnliche Funktionen, die haben sich in den Ladeport reingehängt, was sehr fragwürdig war.
Aber ja, das ist super lustig.
So kann man nicht mehr aufladen. Aber Apples Möglichkeit war, ja, also der Strap ist sehr beeindruckend. Die Befestigungsmöglichkeit ist ein bisschen unerwartet.
Also wenn die es jetzt ernst meinen würden, könnten sie ja durchaus eins von den Mikrofonlöchern so mit so einem Kensington-Mechanismus irgendwie ausstatten, wenn das jetzt
Kensington Secure Lock.
In einem Zerlegungsvideo sieht man die 3D-Drucklinien in dem USB-C-Port zum Beispiel ganz nett drin. Das ist, also müsste man wahrscheinlich so auch durch reingucken, so ein bisschen sehen können. Da sieht man die Linien von dem 3D-Druck in dem USB-C-Port unten drin.
Okay.
Das ist noch ganz interessant dort zu sehen. Und es gibt natürlich verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, aber Befestigungsmöglichkeiten auch. Und die Alex hat auch die anderen Cases angeschaut fürs Pro Max und so. Aber Techwoven hast du nicht, ne?
Nee, Techwoven habe ich nicht. auch, also nie, noch nicht angefasst, aber kein Fan irgendwie. Also das wirkt sehr. Nun gut, Geschmacksfrage. Aber ich habe das Clear Case. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwie rumfliegt, aber das Clear Case ist ein Clear Case von Apple. Das ist nichts extrem Außergewöhnliches. Macht halt das Pro Max dann nochmal eine ganze Spur größer.
Du hast auch das orangene Modell davon. Wie findest du jetzt die Farbe in echten? Hörer hat geschrieben, so ich soll ihm sein Orange nicht madig machen. Deswegen hat Tim Cook keine Lieblingsfarben. Ne?
Aber nee, ja, stimmt. Interviews nie Tim Cook nach irgendwelchen Lieblingsfarben fragen, weil
ich habe nur gesagt, ich habe es mir angeschaut, für mich wäre es nichts. Wenn das jemand kaufen möchte, bitte kauft 5 davon. Es ist sehr schön und sehr orange.
Ja, also ich finde es auch sehr hübsch. Also es ist ein bisschen, es ist nicht so knallig wie das beispielsweise das VLC-Orange, das man so auf seinem Mac vielleicht mal anschaut. Es ist eher so, ich finde, es geht in die Bronze-Richtung eher und ist ein bisschen gedeckt und ich finde es finde ich sehr nett. Also vielleicht kommt dieser initiale Eindruck auch daher, dass wir nie bei diesen Pro-Modellen Farben hatten. Und dann nimmt man, was man bekommt. Aber nichtsdestotrotz, dieses komplett durchgefärbte ist einfach toll. Also ich ist echt nicht unauffällig. Also das schreit dich einfach an. Und du bist natürlich sehr auffällig, wenn du keinen Case hast, dann ist es halt eine sehr auffällige Farbe.
Und sie haben das Clear Case für das Pro Max, hat hinten eine weiße Rückseite.
Ja, ja, und weißt du warum? Weil sie diesen verdammten Apfel versetzt haben und die anderen Cases, die dann das MagSafe-Symbol haben, den Apfel verdecken halb. Also der Apfel sitzt nicht mittig. Und deswegen haben sie, das ist mir auch dann erst nach dem Livestream mehr oder weniger aufgefallen, die weiße Rückseite verdeckt den einfach, weil Apple nicht damit leben kann, dass das MagSafe-Symbol durch den Apfel durchgeht und ihn versetzt und ihn verdeckt halb. Und deswegen ist das ClearCase kein wirkliches ClearCase, es ist nur so angedeutetes ClearCase, weil das eine weiße Rückseite hat.
Was ein bisschen schräg ausschaut, oder?
Also also das, ich meine, weiß ist Apples Farbe ja durchaus. Ich meine, ich habe ja auch den Battery Pack für das Air hier und das ist halt so ein typisches Apple-Weiß, ne? Das ist also wir haben halt hunderte von diesen Produkten in diesem Weiß schon gesehen und das kann schon ganz gut ausschauen und das ist auch, glaube ich, so eine Farbe, die Apple einfach so als Farbe mag und
weißes Zubehör,
alles weiß, genau. Alles weiß, ja.
Okay, sonst irgendwelche Bemerkungen zum Pro?
Ja, es fühlt sich, ich bin halt mit der Vorstellung rangegangen, ich habe halt dieses sehr leichte Telefon und dieses sehr schwere Telefon. Und das eine Telefon ist tatsächlich sehr leicht und gibt sehr viel zusätzlichen Platz in Hosentaschen und so weiter. Aber das andere Telefon ist gar nicht so schwer, wie ich es gedacht habe. Weil sie mit diesen Rundungen Späße gemacht haben und das Aluminium, das fasst sich einfach alles sehr leichtgewichtig an. Ich war davon überhaupt nicht geschockt. Es ist natürlich, wenn ich aufs Datenblatt schaue, ist es schon sehr schwer, aber es fühlt sich in der Hand sehr, 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 sehr oder leichter an als die Vorgängermodelle, muss ich sagen. Es fühlt sich schlüpfriger, sagt man das? Ist das ein Wort, was man hier in diesem Kontext benutzt? Nein. Es fühlt sich so. Also es tendiert mehr dazu, aus der Hand zu rutschen, um das mal dann so auszudrücken, als das Air, weil das Air, wie gesagt, mit dem Rahmen, das greift sich halt sehr gut. Das andere ist eher so ein bisschen, nicht wahr? Aber es wirkt einfach nicht so schwer, wie es dann einfach auch ist. Also ich bin überrascht gewesen davon. Und dann hat es natürlich all die Vorzüge, die man so. Es ist so ein bisschen die bekannte Wahl. Das ist so, man weiß da, was man mehr oder weniger bekommt. Selbst wenn es anders aussieht, wenn es komplett anders gebaut ist, es ist halt sehr dänst, dicht gebaut. Das ist sehr, da steckt schon sehr viel Gerät auf einer bekannten Größe, muss ich sagen. Also es wirkt durch das Plateau und so weiter sehr kompakt. Ja, und es ist gar nicht so viel Neues zu entdecken daran, weil das Plateau ist schon neu, aber ich fand es jetzt nicht unbekannt, muss ich sagen, beim Anfassen und habe mich nicht gewundert jedes Mal beim Hochheben, dass sich's anders anfühlen würde oder so weiter. Ich finde, es fühlt sich sehr gut an und durch die Rundung, wie gesagt, liegt es gut in der Hand. Bisschen nicht so leicht zu greifen oder nicht so rutschfest wie beispielsweise das Air.
Hast du es heiß bekommen? Hast du es leer bekommen?
Ich habe es nie heiß bekommen. Also das ist.
Hast du die richtigen Spiele gespielt?
Ich hab noch keine Spiele gespielt, muss man sagen. Ich habe schon ein bisschen.
Wie ist dieses Horrorspiel? Dieses
Resident Evil?
Nee, nicht die Sorte Horror, sondern.
Achso. Andere, okay.
Candy Crush.
Nein, dieses dieses chinesische Dingsbums.
Dein persönliches Lieblingsspiel.
Die ich aber nie selbst spiele. Da gibt es ganz viele von, die taucht in jeder Apple-Keynote.
Ja, da gibt es ganz viele, da gibt es wirklich viele von.
Ja, Genshin Impact, danke.
Ja, Genshin Impact ist eins davon, aber da gibt es jetzt so ein neues. Seit 3 Jahren gibt es das irgendwie neu und das ist voll der Hit und das muss man eigentlich mal gespielt haben.
Ja, oder Fortnite. Fortnite ist auch relativ, wenn du die Qualität hochschaltest und bei Fortnite hast du die Schalter, damit habe ich es mal ausprobiert, das heizt ganz gut.
Ja, das kriegst du bestimmt auch irgendwie warm, aber bei mir ist es echt, das hat noch nicht gemuckt. Das zuckelt wie nichts Gutes. Also das ist auch immer der erste Eindruck, der da bei so einem frisch aufgesetzten Gerät halt auch irgendwie toll ist. Also ich, diese Jahreszeit ist mal toll, seine Geräte einzurichten. Ich kann das sehr genießen. Bildschirme sind echt bei beiden fantastisch, was ja auch die Datenblätter sagen, aber man kann es nochmal unterstreichen. Also die sind ernsthaft schön. Schön, dass es überall die guten Displays geworden sind. Und die ganze Fotofunktionalität und so. Ich stand halt jetzt vor der Frage, wo übertrage ich die erste eSIM hin? Ne? Also eSIMs lassen sich schon wechseln. Easy peasy, aber wohin übertrage ich sie? Und ich habe sie.
Easy peasy.
Je nachdem.
je nachdem trifft es vielleicht ganz gut. Aber also ich habe da keine Probleme mit gehabt bislang. Und ich habe sie ins Pro jetzt erstmal konservativ geladen. Ich weiß nicht, ob mich das. Weil das ist schon, also. Ich werde sie schon nochmal umziehen müssen, weil du lebst halt schon anders mit dem Gerät, wenn du es halt auch außerhalb der eigenen vier Wände benutzt und nicht wahr?
Stimmt.
Man muss sie anders auch testen.
Ja,
weil
das ist schon, es macht echt einen Unterschied. Das stimmt. Ja, manchmal denkt man so, ja, ich kann ja alles ausprobieren, weil es halt im WLAN ist, aber es fühlt sich ja wirklich ein komplett anders nochmal an.
Ja, hast du, gibt's das Konzept mit Multisim in Finnland?
Es gibt das Konzept, aber das ist jetzt nichts, wofür ich bezahlen wollen würde, weil der Umzug auch irgendwie, wie gesagt, easy ist und nichts kostet und so weiter. Mhm. Also ich kann die beliebig wechseln.
Ja, nee, also es ist, je nach Provider und je nach Land ist ja unterschiedlich, was die Dinge, was die Provider unterstützen und ob du, wir hatten ja schon vor, als Multisim neu war, gesehen, dass fährst du nach Italien, alles explodiert, alle Telefone kegeln sich gegenseitig aus dem Netz, weil die nichts davon wissen und so. Ja. Und die Amerikaner kennen das Konzept nicht. Die haben Leitungen auf ihren Verträgen. Ja, und wenn ich kaufe jetzt noch eine Leitung für meinen Vertrag, für meine Frau oder sowas, ja, und dann völliger Irrsinn, diese Bezeichnungen.
Ja, aber die Leitung kostet halt auch gleich mal ein bisschen mehr.
Ja. Ja. Und auch in den amerikanischen Fernsehwerbung für Mobilfunkverträge, dann denkst du, wovon redet der? Also, ja. Aber das ist halt national sehr unterschiedlich, was da geht und was bei wem geht und was kostet und nicht und hin und her. Und Jordan Smith, schönes Beispiel in Irland, der hat jetzt durch diesen ganzen eSIM-Zauber einfach seine Nummer verloren, ist weg.
Ja, das ist krass.
Der arbeitet jetzt irgendwie seit 10 Tagen dran, diese eSIM von einem Telefon aufs andere zu übertragen. Und das geht halt nicht. Und es haben sich beide Telefone jetzt offensichtlich festgefressen. Der Provider kann nichts tun irgendwie. Die iPhones kooperieren offensichtlich auch nicht. Und in Irland gibt es wohl auch so eine Stelle, sowas wie die Bundesnetzagentur oder sowas, wo man halt seine Nummer eigentlich portieren können müsste. Mhm. Und da hat er sich jetzt beschwert, weil diese Firma lässt ihn nicht mehr gehen. Aber diese Nummer steckt in diesem eSIM-Prozess fest und es geht halt nicht. Dann hat er irgendwie einen Screenshot gehabt von seinem Vertrag oder sowas, wo an einem Tag 17 neue eSIMs bestellt worden sind, die aber nicht durchgehen.
Das ist schon irre, ja.
Weil die halt im alten Telefon irgendwie feststecken. Oder das, man weiß ja nicht genau, was da passiert. Ja, also was muss das Telefon im Netz sagen oder auch, wenn du diesen Assistenten durchklickst, bitte transferiere meine eSIM oder meine Plastik-SIM aus diesem Telefon, transferiere jetzt auf das neue Gerät als eSIM oder solche Späße. Wer sagt denn da wem was, ob das jetzt, ja, das ist ja alles undurchsichtig, was da passiert tatsächlich.
Ja, absolut. Ich bin lustigerweise selbst auch drüber gestolpert, weil ich tatsächlich vergessen hatte, dass gerade meine Telekom, was eigentlich meine Haupt-SIM ist, dass das gar keine eSIM war, sondern ich einfach auch noch eine ganz klassische SIM-Karte in meinem iPhone hatte. Und dann dachte ich, das wollte ich mit der, weil ich hatte andere SIM-Karten, hatte ich halt längst auf eSIM umgezogen, aber diese eine Karte, die war noch eine physische SIM-Karte. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt schaue ich nochmal, was mit der los ist, weil eigentlich geht es ja bei der Telekom sonst sehr einfach. Wir kennen es ja schon von Basti, der ist so einfach war, dass er erstaunt war, dass plötzlich er auf die eSIM umgezogen war. Und das ging dann komischerweise, schlug dieser Easy-Prozess bei mir bei der Telekom einfach fehl. Und ich weiß nicht richtig, warum. Der hat halt nicht funktioniert. Also wahrscheinlich schon beim wieder her, ja, der bietet es dir irgendwo beim Migrationsprozess, bietet dir ja der Assistent schon an, willst du deine SIM mitnehmen? Und da ist es ja auch so beschrieben, dass der gar nicht dir sagt, deine SIM-Karte wird jetzt abgeschaltet. Klar. Leute sind ja, rennen ja da immer rein, weil die plötzlich haben so eine E-SIM und wissen nicht, was passiert ist und die SIM-Karte ist halt abgeschaltet. Aber das ist einfach gescheitert. Das heißt, die Migration hat funktioniert, aber die SIM kam eben nicht mit rüber, weil das nicht geklappt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich was super Cleveres, nämlich auf dem alten iPhone dort erstmal die SIM-Karte in eine eSIM umzuwandeln. Aber das ist dann interessanterweise einfach auch gescheitert. Ich meine, das ist wahrscheinlich derselbe Prozess, ob du das jetzt auf dem eigenen Gerät machst oder das vom einem Gerät aufs andere umziehst. Also war das vielleicht, weil meine SIM-Karte sehr alt war, vielleicht weil das ein Prepaid-Tarif war. Ich weiß nicht, was der Grund ist, sondern vielleicht, also ich glaube, wenn du jetzt einen normalen Laufzeittarif bei der Telekom hast, dann läuft das alles easy von einem Gerät zum anderen. Das sind zumindest meine Erfahrungen sonst mit den klassischen gewesen. Aber diese spezifische Karte hat Probleme bereitet. Aber auch das war nicht wirklich ein Problem, weil die Lösung ist halt einfach im Telekom-Kundencenter zu deinem SIM, zur SIM-Abteilung zu gehen und zu sagen, hey, Telekom, ich brauche eine eSIM. Und dann war halt der so, hier ist deine eSIM, so QR-Code. Und dann habe ich das eingescannt und hat halt die eSIM aktiviert. Also das heißt, es war eine Sache, die nur nicht mal eine Minute gedauert hat. Und ja, damit war die eSIM dann auch in meinem iPhone Air angekommen zum Testen, weil das ist ja echt, du hast ja keine andere Möglichkeit mehr. Also es ist ein bisschen komisch, ja, jetzt dann wirklich drauf angewiesen zu sein und ist sicher was anderes, wo Leute, ich weiß nicht, wie viele da am Schluss reinrennen und Probleme haben, und wenn natürlich irgendwie beim kleineren Anbieter bist oder Prepaid-Anbieter, Discounter, wirst du halt irgendeine Art von Prozess manuell anstoßen müssen im Kundenzentrum von dem jeweiligen Anbieter, und das wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Anbieter komplizierter sein und bei manchen Anbietern aber auch vermutlich sehr einfach.
Ja, und wenn du halt nicht diesen QR-Code von denen bekommst, sondern deren App benutzen musst, dann kann ja auch die App so einen eSIM-Provisionierungsprozess auslösen. Dann kommt so ein Systemsheet hoch und sagt, ja, ich hätte hier eine eSIM für dich, willst du haben? Und dann sagst du ja, und dann geht das meistens schon auch, wenn es irgendwie diese App dann von denen freigibt oder so. Dann musst du manchmal mit denen in den Chat gehen und dann wollen die irgendwie deine Bankverbindung und Blödsinn wissen und dann schicken sie halt diesen Push dort rein. Aber es ist auch so alles ein bisschen wild und handgestrickt. So, ja, du musst aber noch eine SMS empfangen und dann tippst du die Nummer ein, aber sagst du nicht dem Support-Mitarbeiter, weil dann ist es ein Betrüger und dann ist es weg. Und ein Hörer hat geschrieben, der hat eine Swisscom, glaube ich, Schweizer SIM-Karte, lebt aber in Spanien. Und dieses, er ist im Roaming und möchte eine eSIM, geht zwar technisch, aber machen sie nicht mehr wegen Betrügereien. Das heißt, der hat angerufen, also automatisch geht nicht, glaube ich, hat er gesagt. Und dann hat er angerufen und gesagt, hier, mach mal eSIM. Und dann sagt der Schweizer Support zu ihm, können wir schon machen und so, aber wir rufen dich jetzt zurück. Ja, also du musst angerufen werden vom Support und der muss deine Stimme hören, der muss sehen, dass du in Spanien Schweizerdeutsch sprechen kannst, sonst wird das nichts. Ja, sonst.
Das ist sehr gut.
Wie ist denn der Name von dem Schweizer Support? Ist das hier wäre der Schorsch. Der Horch. Man weiß es nicht.
Der Urs vielleicht.
Der Urs, ja, so, natürlich.
Nee, aber offensichtlich lädt natürlich der eSIM-Prozess auch zu Betrügereien ein, weil du einfach ohne eine Plastikkarte empfangen zu können irgendwie eine SIM-Karte abgreifen kannst und dann halt SIM-Swapping und irgendwelche Zwei-Faktor-Codes abgreifen und so. Das ist natürlich ein bisschen riskant. Ja. Ähnlich wie bei Apple Pay offensichtlich. Da gab es ja auch, am Anfang haben sie wohl relativ freizügig Apple Pay-Aktivierungen durchgeschoben. Und dann haben sie Betrüger und die Taschendiebe rausgefunden, hey, das ist ja voll praktisch, wir können jetzt Kreditkarten kopieren.
Ja, klar, die plötzlich sinnvoll einsetzen, die sonst nichts mehr wert gewesen wären, ja. Ja, klar, bei Apple Pay ist ja, also da sind ja immer noch jetzt viele Prozesse auch, also zumindest jetzt bin ich wieder mehrfach beim Apple Pay neu einrichten, beim Geräteumzug auch wieder reingerannt, dass für Apple Pay ich oft sozusagen gezielt eine SMS empfangen können musste, weil der Code immer an eine Telefonnummer gegangen ist. Eigentlich, also es gibt ja auch die Bestätigung in der App, aber es gibt natürlich auch Bestätigungen. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Variante mit, ich rufe irgendeine Telefonnummer an. Aber ich meine, come on. Und das andere war immer eine SMS an meine Mobilnummer.
Kann aber auch jede Bank nochmal extra anders machen. Ich habe es bei einer gesehen, die wollten dann in ihre App, dass ich eine Nummer, die auf der Plastikkarte aufgedruckt ist, eintippe und dann geben sie mir damit frei, dass ich die Apple Pay aktivieren darf.
Ja, okay.
Eine der besten Komfortentscheidungen, die ich dieses Jahr getroffen habe, ist, eine Bank abzusägen, also Konto zu schließen, die einfach zu umständliche Umzugsgeschichten hatten. Also wenn eine Bank einfach so TAN-Apps macht, die du nur kompliziert gleich Konto kündigen. Gleich weg davon, weil das macht dein Leben einfach jedes Jahr einmal besser.
Ja, aber dann hast du in Deutschland ja keine Bank mehr.
das weiß ich halt nicht. Aber du hast schon recht, also das Apple Pay einrichten, dann musst du halt jedes Mal in die eine App nochmal rein und das bestätigen, dass Apple Pay dann wirklich in der Wallet auftaucht. Das ist immer ein manueller Prozess für deine, je nachdem, wie viele Bankkonten du hast. Ja, aber ich meine, vielleicht kam es mir nur dieses Jahr so vor, aber ich habe viele Horrorgeschichten einfach bei diesem Umzug gehört. Wie gesagt, es mag eine sehr persönliche Impression sein, aber ich habe ATP gehört, ich habe viele Leserzuschriften gehabt, die Probleme hatten, die Übertragung von einem Telefon aufs andere durchzuführen und was der beste Weg ist. Weil das Leute auch Kabel gehört benutzt haben und nicht aufladen konnten zwischendurch und so weiter. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, ihr macht das alle falsch. Aber das ist meine persönliche Problematik. Aber das ist immer noch so ein Problem zu sein scheint, keine Ahnung. Leo, du hast auch nicht umgezogen, oder?
Dann doch.
Du hast migriert.
Ja.
Über Wi-Fi?
Ja, ich habe einfach den absoluten Standardweg benutzt.
Ja.
Die Telefone praktisch nebeneinander zu legen. Ich habe die noch nicht mal an Strom angeschlossen. Ich habe die einfach nebeneinander gelegt und gesagt, übertrag halt verdammt nochmal Telefon A auf Telefon B.
Ja, so soll es ja sein. Das hat geklappt, oder?
Ja, und es ging schnell.
Ja.
Es ging völlig. Es kam sogar alle Apple Watches mit.
Das ist ein Märchen.
Was spektakulär ist. Was ich noch nie erlebt habe, glaube ich. Und klar, ich meine, also Banking und TAN-Apps und so ist natürlich ein eigenes Thema, aber es hat unglaublich viel funktioniert, von direkt 1:1 danach. Es ging super schnell, der Umzug. Also ich war ernsthaft ein bisschen baff. Weil,
das ist dein neues Wi-Fi.
Das ist Glasfaser. Das war hier, das Unify-Ding hat hier seinen Zauber entfaltet. Also das war bei mir wirklich, also da kann ich mich absolut nicht beschweren, sondern es war wirklich ein Paradebeispiel. Aber dann natürlich das Setup von den einzelnen Apps war halt dann super nervig. Also so Krankenkassen-Apps und die ganzen Banking-Apps und der ganze Schmodder, das war, und alle mit ihrem eigenen System. Und dann eine Sache. Und natürlich Bluetooth-Geräte neu koppeln und verbinden und mit der jeweiligen App. Und das habe eine Waage, die nicht per WLAN, nicht im WLAN hängt, sondern nur per Bluetooth ihre Daten ans iPhone schickt. Und dann habe ich das umgezogen und habe mich am nächsten Morgen auf die Waage gestellt und dann habe ich in die App geschaut und habe gedacht, das ist ja faszinierend, die hat das jetzt einfach erfasst und hat das auf dem migrierten Telefon, diese Bluetooth-Verbindung, sich geschnappt und die Daten da reingeschrieben. Wie kann denn das sein? Das ist eigentlich nicht möglich.
Technisch nicht möglich.
Das ist wirklich, wirklich technisch nicht möglich. Und das hat mich aber sehr beeindruckt. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht. Und dann hat sich am Schluss herausgestellt, dass die Waage einfach die verdammten Daten natürlich an das alte iPhone geschickt hat, was halt auch noch irgendwo in der Wohnung rumlag. Und das alte iPhone hat diese Daten natürlich über irgend so dämliches Cloud-Konto von dem Wagen, der Wagen-App gesynkt. Und dann hatte ich das halt auf dem neuen Telefon 1:1 auch. Und ich hörte, war wirklich, das hat mich so fasziniert, dass diese Bluetooth-Verbindung umgezogen ist, dass das ergab überhaupt keinen Sinn.
Ich habe so eine Betrüger-Mail bekommen, so, Achtung, Ihr Cloud-Konto ist gesperrt. Beim Anbieter Cloud.
Das ist ja gut. Das sind sie ja Leute, aber sicher ernsthaft erschreckt.
Ja, ja.
Da steht drin, um ihre Daten zu retten, müssen sie sich jetzt bei Cloud wieder anmelden. Aber Vorsicht, ihre Daten wurden schon gelöscht. Dann brauche ich mich ja nicht mehr anmelden.
Ja, das ist ja Logik braucht es dann nicht.
Aber ich fand, also wollten sie nicht iCloud sagen oder wollten sie nur generisch irgendein Cloud-Konto?
Ja. Das ist halt irgendeine Cloud.
Ja, aber das ist ja, so funktionieren doch die Leute. Mhm. Also da muss ich mich bei der Cloud anmelden. Und das spielt auch keine Rolle, was es ist. Bei den einen ist es halt irgendwie Google Drive, bei den nächsten ist es iCloud, bei den dritten ist es Nextcloud, bei den vierten ist es Dropbox und bei den fünften ist es, weiß ich nicht, irgendein Ding, was es bei web.de gibt.
Ja, das ist halt super lustig, dass Cloud wirklich ein Begriff geworden ist, der so in der im breiten Alltag Einzug gehalten hat, aber so ultraschwammig und undefiniert ist.
Ja. Ich habe auch die Geschichten von den Migrationsproblemen irgendwie gehört, dass am Kabel irgendwie nicht geht oder so. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal an einem Thunderbolt-Kabel gemacht und das ging super schnell und problemlos und ich war sehr zufrieden. Aber vielleicht ist es auch so eine Kombination, dass 18 und 26 so ein großer Abstand dazwischen den Nummern ist.
ja, stimmt. Was ja intern irgendwie iOS 19 heißt und so weiter. Also, das kann natürlich sein. Also, weiß nicht, ist mir aufgefallen und wenn natürlich Prozesse lang dauern, dann musst du halt den Port frei haben, Strom beispielsweise nachzuschieben. Und ich meine, weißt du, geil, was die Leute so machen, also irgendwie lokal Daten vorhalten, wenn du viele lokale Daten vorhältst.
Ja, da sind ja Leute dabei gewesen, die irgendwie, ich habe 1 Terabyte Fotos lokal auf meinem iPhone, so, ja, okay, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Nee,
da waren Leute dabei, ich habe 100 Gigabyte iMessage nur lokal.
Ja, es gab auch so Details, war das beim 15er oder 16er, dass die Telefone eine bestimmte Ansteckreihenfolge an das Thunderbolt-Kabel wollten, sonst sind sie ausgeflippt. Zuerst Neues, dann Altes, sonst Terror. Sowas gab es auch mal. Also das kann auch sein, dass dann einfach ein dummer Bug lauert und hat halt wieder bei Apple niemand getestet, weil die Abteilung Migrationsassistent die neuen Telefone nicht anfassen darf, bis irgendwie Tim Cook rausgekommen ist oder so. So Geschichten kann ich mir schon vorstellen, dass da Blödsinn passiert. Aber grundsätzlich gibt es verschiedene Wege und meistens klappt es dann schon irgendwann. Man sollte halt nur nicht, wenn man irgendwie einen 3 Stunden Flug hat, vorher noch anfangen zu migrieren. Das ist halt einfach dumm.
Ja, die Abteilung Migrationsassistent, die mussten alle ein neues Icon für macOS entwerfen und damit waren die so beschäftigt.
Ja, aber wie Leo zum Beispiel auch sagt, also dieser SIM-Übertragungsassistent, der trifft dich gleich ganz am Anfang der ganzen Geschichte, bevor überhaupt irgendwas umgezogen ist. Und dann hast du schon die Nummer umgezogen. Also
machen. Das ist ja der Trick dann.
Ja, gut,
Du machst erstmal nur ohne irgendwas auf dem alten Gerät kaputt zu machen. Du kannst ja sogar, war auch in dem Jordan Smith Thread nochmal drin, du kannst, wenn du ein Telefon platt machst, kannst du auch, fragt er dich vorher, soll ich die eSIM auch mit platt machen oder nicht?
Das heißt,
du kannst ein Telefon, was dich irgendwie nicht benimmt, kannst du platt machen, die eSIM behalten und hast kein Problem, die bleibt quasi drin stecken, weil das ist sowieso ein separater Chip in dem Gerät. Das hat mit dem OS nichts zu tun. So.
Ja.
Das lässt sich jetzt seit einer Weile offensichtlich auch separat löschen oder nicht löschen.
Aber der Default-Weg und der zieht ja bei den meisten, muss man sagen. Der ist halt sofort erstmal SIM übertragen aufs neue Gerät und dann die völlige Absurdität ist, sofort altes Telefon löschen. Das ist ja der Default-Weg irgendwie. Okay, jetzt habe ich alles umgezogen, hier platt machen. So, das ist, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum da noch niemand drüber nachgedacht hat, dass das eine ganz blöde Idee ist. Also, selbst wenn du ganz normal ein Telefon benutzt, hast du doch TAN-Apps nicht autorisiert,
vielleicht
etc.
Funktioniert das mit den Banking-Apps in den USA, ist das doch alles egal, oder? Ja. Da gibt es doch keinen TAN, oder?
Du weißt, Banking in den USA sind Papierschecks.
Das ist jetzt mal im Ernst. Also ich glaube, wir haben tatsächlich eine Reihe von Problemen, die im US-Kontext nicht bestehen werden
vielleicht
bei der Migration.
Ja.
Also auch so Krankenkassen-Apps oder so Krankenkasse, so komisches Konzept.
Ja,
ja, also
Krankenkasse ebenso, Papierscheck. Einfach fünfstellige Summen direkt ins Krankenhaus schieben.
Ja, also da ist, glaube ich, tatsächlich die Komplexität nochmal eine andere, weil es ist echt absurd, dass dir dein iPhone dann sagt, ja super, jetzt hast du die Übertragung abgeschlossen, kannst mich gleich löschen. So auf der Stelle hier einfach draufdrücken, löschen.
Was das für ein Ärger mit sich
Wahnsinn.
Bringt.
Wahnsinn, du hast nur Ärger damit, wenn du in dem Moment, in dem du das machst, Das ist sehr komisch. Auch der Setup-Prozess, auch dass du gleich irgendwie hier richte all deine Apple Pay-Karten ein, haben sich bei ATP auch zu Recht drüber lustig gemacht, weil wenn du halt irgendwie 10 Karten in Apple Pay drin hast, dann bist du da eine halbe Stunde mit beschäftigt. Diese Karten in diesem Transferprozess einzurichten, das kann es doch nicht sein.
Das sollte man alles nach später weiterschieben. Hinterher in Settings nochmal reingehen und erstmal gucken, dass der restliche Mist irgendwie mitgekommen ist und dass die. Keine Ahnung, ich habe an dem Tag, was habe ich denn da, Updates geladen oder irgendwas? Oder es war auch langsam. Der ganze Starttag war so Apple CDN ein bisschen voll, kann man sich auch vorstellen, wieso. Aber es hat so ein bisschen mit der Geschwindigkeit ein bisschen gerumpelt, hatte ich das Gefühl. Auf dem iPad war das, glaube ich, der Download so endlos langsam. Mit dem Hörer hat gesagt, dass er bei seinem iPad, dass das alle 2 Tage mal ein Reboot braucht, weil es jetzt unglücklich ist und anfängt zu ruckeln. Das habe ich jetzt bei mir nicht bemerkt, aber 26 ist halt deutlich nicht ganz fertig. Ich würde weiterhin noch ein bisschen abwarten, wenn man nicht irgendwie updaten muss oder so. Andererseits ist auch jetzt auch der Troughton Smith wieder ist ein schönes Beispiel, weil er ist halt auch schon ein Power-User und der hätte eigentlich gerne sein altes Telefon, was er noch rumfliegen hat, downgegradet auf 18, um das als Developer-Gerät zu haben. Aber Apple signiert jetzt 18 nicht mehr. Er kann das nicht mehr downgraden. Aber da steckt jetzt noch die dumme ESIM halb drin und er konnte es nicht platt machen vorher. Lauter so Mist halt. Ja. Das ist sowieso Apple, die Developer, die Third-Party-Developer, die sollten Zugriff auf die gleichen Tools und Werkzeuge und Möglichkeiten haben, wie die Apple-internen Developer auch. So ein fucking Downgrade von einem iPhone sollte möglich sein. Du musst halt 17 Mal sagen, ja, echt ehrlich, bitte hack mich. Aber es müsste halt möglich sein, damit du nicht ankommst mit so einem Koffer voll Telefone mit den verschiedenen Versionen drauf, wenn du es dir überhaupt leisten kannst, den Koffer voll Telefone mit verschiedenen Versionen drauf zu haben. Aber egal. Ich glaube, wir geben uns heute die DMA-Späße nicht direkt, sondern schieben das noch eine Woche weiter.
Wir lassen das noch mal so ein bisschen setzen sich.
Und auch nicht den ganz großen Rundumschlag, wie das mit den USA ausgeht, weil das nicht mehr heute Abend. Aber Basti ist vielleicht auch müde, glaube ich.
Ich bin vor allem müde für diese USA-Scheiße, aber
Ich mache mal ganz kurz eine kurze Pickrunde von mir zumindest. Ich habe hier diesen MacBook Pro 2013 mit einem i7 drin. Treue Dienste, der zeigt hier immer das HDMI, was ich auf dem Stream zeigen kann zum Beispiel. Ja. Jetzt ist da auch Maximum auf dem Gerät unterstützt, ist Big Sur. Das ist jetzt schon ein bisschen alt.
Lass mal nachdenken.
Und das ist jetzt, Big Sur ist jetzt so alt, dass viele Software nicht mehr geht. Ja, Slack geht nicht mehr, Homebrew geht nicht mehr, der Safari, der da drauf läuft, wird bei vielen Webseiten nicht mehr akzeptiert. Der ist also softwaremäßig so am Ende. Aber der ist eigentlich noch fast okay. Manchmal geht er spontan aus und auf der IKEA-Webseite zeigt er bunte Pixel an, wo IKEA keine bunten Pixel hingemalt hat.
Ist okay.
Ja, also irgendwie, der ist schon auch. Aber
ist IKEA nicht eigentlich bunte Pixel?
Ja, schon. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich jetzt mal wirklich diesen OpenCore Legacy Patcher ausprobiere und dieses Ding auf eine vernünftige Version hochbringe. Und mit diesem Modell, es gibt beim OpenCore Legacy Patcher, gibt es eine Kompatibilitätstabelle, die nicht so hundertprozentig stimmt. Das ist so. Okay. Da stehen Sachen drin, die nicht gehen sollen, aber die vielleicht inzwischen, seitdem jemand diese Tabelle geschrieben hat, doch gehen könnten. Und was mit diesem Modell problematisch ist, mit den allerneuesten Systemen, ist Wi-Fi. Also wenn ich den jetzt auf Sequoia hochbringe, was funktionieren würde, sagen viele Quellen, dass Wi-Fi nicht mehr gehen würde. Es gibt aber eine Anleitung, was man tun müsste, um auf diesem Ding mit diesem alten Broadcom-Chip, der da drin ist und der da verantwortlich für ist, um da Wi-Fi zum Laufen zu bekommen. Das ist so eine lustige 17-seitige Anleitung.
Ja.
Da hatte ich jetzt gestern keinen Bock mehr drauf.
Okay.
Aber es soll gehen. Wenn ich da jetzt, ich habe jetzt gerade auch nochmal ein Incentive bekommen, das nochmal zu versuchen.
Brauchst du überhaupt Wi-Fi? Du bist so ein Kabeltyp, oder?
Naja, den würde ich gerne zum Beispiel auf dem Sofa verwenden, so als, was Basti gesagt hat, als Hackbrett. Ja?
Mhm. Aber ist ja dafür nicht viel zu schwer.
Ich weiß auch nicht, Timo. Ich weiß auch nicht, ob das nicht so eine Traumvorstellung ist. So, oh, ich hack jetzt auf meinem 2013-Computer.
Er müsste ja nur eine Tastatur haben und das hat er noch. Und egal, auf jeden Fall habe ich jetzt auf dem Ding mal, welches System habe ich denn drauf? Ventura habe ich drauf installiert. Mhm. Zwei zurück. Mhm. Ja, also Ventura, Sonoma, Sequoia, Tahoe. Und jetzt ist der auf Ventura. Du machst dir also, du installierst dieses EFI von diesem OpenCore Legacy Patcher auf dieser Partition, bootet einmal neu, dann ist er ganz normal wieder da, dann lädt er sich den Ventura-Installer runter, macht irgendwas mit dem, der Ventura-Installer läuft, installiert sich, dann musst du nach dem Installer nochmal ein Post-Install-Zeug installieren, damit er die richtigen Grafiktreiber und sowas installiert. Und weil sonst kommt der so mit 1x hoch, alles super winzig. Dann installierst du den richtigen gepatchten Grafiktreiber und dann kommt der normal in 2x hoch und dann passt alles. Und dann läuft halt da ein halbwegs supportetes Ventura auf dem Ding jetzt, was nur zwei Versionen zurück ist und was noch ein Weilchen irgendwie halten müsste. Und eigentlich ist auf diesem System alles supported, steht in diesen Wiki-Einträgen dort irgendwie drin. Da steht nur nicht drin, dass der HDMI-Port ausfreakt und ich das HDMI von dem Ding hier nicht mehr benutzen kann.
Fantastisch. Ja,
ja. Weil das einfach niemand außer dir benutzt.
Das kann wahrscheinlich der Fall sein, ja.
So, jetzt schaue ich mal, ob ich bis nächste Woche entweder diesen HDMI-Port überzeugt bekomme oder ob ich Sequoia installiere und dann diesen Wi-Fi-Tanz aufführe. Vielleicht wird es ja davon besser oder schlechter.
Ah, okay. Ja, ja.
Ja, das ist das Incentive, dass ich den HDMI-Port wieder zum Laufen bekomme.
Ja, ja.
Ein bisschen Technikspielerei.
Also. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder dieses Ding noch mal ein bisschen weiterzubringen oder den 2015er, der noch beim Basti ist, noch mal weiter zu verwenden. Stimmt. Der hat auch einen HDMI-Out. Und der ist ähnlich alt, aber der müsste wahrscheinlich von sich aus auf Ventura kommen, weißt du das? Aber egal.
Boah, das weiß ich gar nicht.
Du hast doch ein iPad. Du könntest auch dein iPad da benutzen.
So lol.
Nimm nix lol. HDMI out. Du klickst da nur Webseiten, zeigst Webseiten. Das ist genau der Anwendungsfall.
Ich bin nicht sicher, ob der überhaupt 50 Hertz spricht, der HDMI-Port von dem.
Mit Tastatur, Mausklicker und so weiter. Ist alles da.
Naja.
Kann der Genlock?
Nee, der kann kein Genlock, das ist nicht pro genug. Aber der Punkt ist, man kann mit dem OpenCore Legacy Patcher, kann man alte Macs weiterbringen als standardmäßig, aber es gibt so Cut-Off-Punkte. Ja? Also bei diesem Modell ist es halt der Wi-Fi-Stein, der rausfliegt.
Ja.
Bei vielen älteren Modellen war es zum Beispiel die metalfähige Grafikkarte. Bei anderen Modellen war es der Cut-Off zwischen 32 und 64 Bit und dann hat halt irgendwann macOS 32-Bit ganz rausgeschmissen und dann sind halt alle alten Geräte mit rausgeflogen, die das dann nicht mehr gemacht haben. Und durch die ARM-Transition ist das auch alles so ein bisschen tot und diese alten Kisten, es gibt nicht mehr so viele Gründe, die jetzt zu betreiben. Und ich denke auch, das Projekt wird früher oder später so ein bisschen einschlafen. Und das nächste Ding, was man halt mit diesen alten Müllen noch anfangen kann, ist irgendwie Linux draufschmeißen und das geht dann auch. Habe ich noch nicht ausprobiert, halt mehr oder weniger gut. Und ich habe auch eben versucht, Homebrew auf dem Ding zu installieren. Und wenn du Homebrew versuchst zu installieren auf einem System, was nicht mehr supported ist von Homebrew, bedeutet das, dass der alles selber kompiliert. Dann gibt es keine fertigen Bottles mehr, sondern er kompiliert alles from scratch neu. Bis LLVM runter. Und das hat irgendwie 3 Stunden gedauert. Meine Beine waren schon rot.
Ja.
Aber es war schön warm wenigstens.
Ja.
Okay.
Und ich wollte Codex installieren, um halt ChatGPT, also GPT-5 Codex zu verwenden. Und das hab ich dann nach 3 Stunden abgebrochen, habe es anders installiert, weil es geht auch ohne, dass du LLVM selber kompilierst und sowas. Aber ausprobiert, damit ihr das nicht müsst. Ne? Aber jetzt schauen wir mal, wie das mit dem HDMI von dem Ding funktioniert. Ich habe hier Switch SX versucht und Better Display und noch ein Dings und die haben alle nicht kooperiert, weil der behauptet jetzt von sich, dass er 50 Hertz nur in 720p kann.
Okay.
Ja, also egal. Läuft aber erstmal so. Grundsätzlich läuft er und kriegt ein paar mehr Updates und ein paar Apps benehmen sich wieder und so weiter.
Also willst du nicht das Downgrade wieder machen?
Nee.
Zwangsläufig.
Vielleicht tue ich Linux drauf. Es ist ja auch alles.
Nächste Woche iPad. Ich weiß schon.
iPad mit Linux drauf.
Das wäre gut. Dann wäre ich ernsthaft beeindruckt. Das muss man schon mal so sagen.
Ja. Alex, was hast du?
Ganz schnell. Supercharge haben wir schon mehrmals gepickt. Ich glaube, das letzte Mal war es Leo. Aber es sind zwei Funktionen hinzugekommen, die ich kurz erwähnen möchte. Das ist diese App, die macOS so.
Die alles macht.
Ja, die so Kleinigkeiten rausfiltert und patcht und sich den annimmt und wilde Dinge macht. Und zwei Sachen sind dazugekommen, seitdem du es auch gepickt hast. Du kannst damit Mikrofone stumm schalten, was, glaube ich, für viele so eine separate App einfach ist.
Ja, ja.
Was cool ist zu haben, einfach wenn du so einen Shortcut dir anlegst, der Mikrofone stumm schaltet auf einen Shortcut. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich umgestiegen bin auf einen anderen Launcher und der heißt jetzt Spotlight, habe ich mir in die Mühlzeile einfach auf das Musik-Kopfhörer-Audiosymbol habe ich mir gelegt, dass der Eingänge und Ausgänge anzeigt. Also du kannst da zum Beispiel, ich habe ja mehrere Mikrofone an diesem Computer und ich stelle die regelmäßig um, unter anderem für solche Podcasts hier. Und das ist auch eine Option in Supercharge. Aber die mich jetzt begeistert hat, und wo er einfach sehr schnell einfach mit der Weiterentwicklung da ist, der hat jetzt den Tastaturkurzbefehl, bietet er an, um direkt im neuen Spotlight ins Clipboard zu springen. Normalerweise muss man ja Spotlight aufrufen und dann irgendwie Apfel 4 drücken, um ins Clipboard zu kommen. Und da gibt es jetzt einen Shortcut für, der direkt einfach das Clipboard aufruft, um den eingebauten, in macOS eingebauten Clipboard-Manager für die Zwischenablage verwenden zu können. Also das sind alles so Nettigkeiten, die da drin stecken und der hat jetzt wirklich einen Ausschlag gegeben, das nochmal konstant installiert zu lassen, weil da sind einfach kleine, viele Modifikationen drin, die vielleicht einem sinnvoll erscheinen. Und deswegen sei Supercharge an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt. Das ist eine ganz coole, immer sich weiterentwickelnde Mac-App und ich lese der schreibt immer sehr ausführliche Beschreibungen, was neu ist, ganz gerne, weil der nimmt sich so echten tagtäglichen Problemen an damit.
Gut, Link in den Shownotes von der 971. Leo.
Ich habe eine kleine Systemfunktion, die mit iOS 26 neu kam und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die sich irgendwie in den Einstellungen oder so versteckt. Aber der Witz ist, wir kennen ja dieses Spiel, was Apple jetzt schon relativ lang gemacht hat mit Zwei-Faktor-Codes, die per SMS kamen, dass die einfach auto ausgefüllt oder dir zum Eintragen direkt angeboten werden in der App, in der du bist. Also zum Beispiel, sei es halt PayPal und dann kriegst du halt die SMS und kannst direkt die Ziffernkombination aus der SMS, also über den Tastaturvorschlag direkt übernehmen. Und dann hat Apple das ja erweitert auf Mail, auf E-Mails, also natürlich in Apple Mail. Und mit iOS 26 funktioniert das aber auch mit anderen E-Mail-Clients. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die das spezifisch unterstützen müssen oder ob das sich das aus den Notifications rausgräbt. Irgendwo holt er sich die Codes, wenn du die per E-Mail bekommst, aus diesen anderen E-Mail-Apps raus und bietet dir diese auch zum automatischen Einsetzen an. Also zum Beispiel aus Gmail oder aus Notion oder aus E-Mail. Outlook weiß ich es gar nicht, aber das ist ja so ein fantastisches System in dem Moment, in dem das einmal da war, weil du nie mehr diesen verdammten Code abtippen musstest oder suchen musstest, wo der jetzt gerade angekommen ist und kopieren musstest und Apps wechseln musstest, sondern den einfach sofort immer hast. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Grenze ist. Also unterstützen das jetzt alle E-Mail-Clients automatisch in iOS 26? Ist mir ehrlich gesagt unklar. Ich wollte da nochmal rumstochern, habe es noch nicht gemacht. Aber das war jetzt auch gerade, als ich natürlich die Migration gemacht habe und halt nochmal so ein bisschen halt mich bei manchen Sachen neu anmelden musste, ist mir nochmal aufgefallen, wie praktisch das ist, dass halt die Codes, dass man die Codes dann direkt. Und inzwischen haben wir ja, du siehst ja auch die Tendenz bei vielen Apps, ist ja, also Apps im Sinne von jetzt irgendwie Webdiensten oder dass du halt für die Anmeldung sowieso gar nicht mehr dein Passwort eingibst, sondern im Code zugreifst. Da kommen wir in eine eigene Diskussion. Ja, ja. Aber es ist de facto ist es halt einfach so, dass man ja immer wieder drüber stolpert, dass du einfach den Code, einen Code geschickt bekommst, um dich anzumelden. Und es ist halt einfach unfassbar praktisch, dafür nicht die App wechseln zu müssen oder irgendwas machen zu müssen, sondern einfach nur hier füll halt aus, was die Tastatur dir vorschlägt.
Also, ja, also Quelle, praktisch. Quelle Reddit, da, sie ziehen es nur aus den Notifications. Also es geht von fast allem, auch von WhatsApp und für Outlook und alles irgendwie.
Ja, also die Notifications wäre auch meine Dings gewesen. Das ist natürlich wild. Oder was heißt wild? Das ist eigentlich nicht wild. Solange es lokal auf dem Gerät passiert, ist das ja okay. Und die Notifications müssen ja natürlich, das iOS muss ja diese Notifications irgendwie entschlüsseln und einsehen und durchforsten können. Insofern ist es natürlich clever. Das heißt aber natürlich auch, dass die Voraussetzung ist dann, dass der Code irgendwo auch in der Notification halt steht, was ja nicht unbedingt immer zwingend gegeben sein
wird. Die Formatierung ist entscheidend. Also ich habe auch Dienste jetzt gerade bei der Neueinrichtung wieder entdeckt. Die schicken den per Mail, aber deren Mail ist falsch formatiert.
Ja, sehr gut.
Und dann kann er nicht rausgezogen werden.
Ja, okay.
Ja.
Es öffnet halt ein kleines Sicherheitsleck, weil eigentlich die Codes, die per SMS kommen, die können ja inzwischen auch die richtige Domain enthalten. Und dann sollte der Safari zum Beispiel nur in der richtigen Domain dieses Ding ausfüllen. Wenn du jetzt aber bei Betrüger PayPal versuchst, dich einzuloggen und dann kommt aber die richtige SMS über WhatsApp von Betrüger PayPal in das Betrüger PayPal rein, dann wird die Domain nicht abgeglichen.
Richtig. Naja, da sind einige Fallstricke, glaube ich, noch da, die sicher auch wir vielleicht irgendwas sehen werden. Dass, wir haben ja gesehen, dass mit Zwei-Faktor-Dingen jetzt schon einiges an komischen Scams gebaut wird oder Leute natürlich dann einfach anrufen und sagen, ja, wir schicken Ihnen gleich den Zwei-Faktor-Ding. Bitte bestätigen.
Ist gut, dass Passkeys kommen, nicht wahr? Es ist eine ganz eigene Diskussion und nicht ganz ernst gemeint, aber wenn sie da sind und funktionieren, ist es schon gut.
Das war auch so ein Ding, was nicht funktioniert hat auf dem alten Laptop, nämlich Passkey-Login in Google rein. Der hat den Passkey, der hat auch versucht, den da reinzustecken, hat Google gesagt, nee, von dir nicht. So.
Okay.
Ich hatte gerade jetzt auch, glaube ich, den ersten und ich weiß gerade nicht mehr, was das war, irgendein Dienst, der bei mir der erste war, der automatisch ein Passkey für mich erstellt hat, ohne dass ich das irgendwie wollte, gemanagt habe oder irgendwie gemacht habe.
Aber diese Option.
Nee, nichts gefragt. Ich wurde darüber informiert, dass jetzt übrigens ein Passkey für meinen Account angelegt wurde. Okay. Und zwar einfach mit so einer, kam auch einfach eine Notification rein. Und das ist ja eine Option. Also Apple bietet ja extra eine Schnittstelle an, um Entwicklern zu ermöglichen, Nutzern in Anführungszeichen damit zu beglücken, einen Passkey für sie anzulegen und zwar automatisch, ohne dein Zutun. Du musst dafür nichts machen. Das passiert einfach. Ob du willst oder nicht, wird dieser Passkey für dich angelegt. Das ist ziemlich wild.
Interessant.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Dropbox war, aber es war irgend so ein durchaus größerer Dienst.
Also eine Art Cloud-Konto.
Ein Cloud. Meldet sie sich sofort bei ihrem Cloud-Konto an.
Okay, gut. Ja. Ich link irgendwas. Es gibt ein paar Artikel über das Feature, aber es ist jetzt nicht, ich habe keine Dokumentation gefunden.
Nee, genau, das ist irgendwie nicht richtig dokumentiert und das ist sehr komisch und es ist eine super nützliche Funktion. Apple hofft da offensichtlich einfach darauf, dass die halt magisch da ist und Leute dann einfach sagen, hey cool, der Code ist ja da, ich klicke da mal einfach auf den Vorschlag.
Ja, Chat sagt, Amazon war es vielleicht, der einen automatischen Passkey anlegt.
Okay, könnte sein, ja. Kann ich nicht ausschließen, dass es Amazon war. Ich habe leider Kontrolle über meine Accounts und Dienste verloren.
So gehört sich das. Okay, Basti, wie siehst du denn aus?
Müde. Aber in addition to that, habe ich heute keine In-Ears drin, was daran liegt, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte. Und
Dienstag.
Genau, letzten Dienstag.
Timo wiederholt mal die Wochentage, dass sich merkt,
ja,
wie das funktioniert, wie Wochen aufgebaut sind.
Sonntag, Dienstag.
Genau. Und dann nochmal Dienstag.
Ja. Wir haben das in der Pre-Show besprochen, wie die Reihenfolge von Wochentagen von.
Ja, das ist wichtig auch, dass man das mal noch mal ab und zu nochmal durchgeht. Genau. Und du hattest mir ein Geschenk vorbeigebracht. Und du hattest das ja schon mal angeteasert, so druck dir doch dein verdammtes Geburtstagsgeschenk bitte einfach selbst. Mhm. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil das ein seltsames Konzept ist. Und ich nicht wusste, was ich mir denn da selber drucken soll. Und dann standest du plötzlich vor der Tür mit so einem Tütchen, wo so Sachen drin waren.
Was ich dir gedruckt habe, das war meistens irgendwie Blödsinn, irgendwie so eine Gurke, für einen Gurkenhalter in der Form von einer Gurke und irgendwelche.
Wie Blödsinn.
Ja.
Und aber auch mal was Sinnvolles, irgendwie so ein Ding, damit dein Küchenkarussell fährt und sowas. Also, ja.
Genau, und dann standst du da mit Dingen. Und eins von diesen, da waren auch so 3D-gedruckte Teile dabei, die du selber gedruckt hast und die viel Luft nach oben hatten. Mhm. Es war so. Aber es waren auch so ein paar Elektronik-Dinge drin, nämlich Kabel, Buchsen, Schrauben. Das ist jetzt kein Elektronik-Ding unter uns.
Schrauben.
Mhm. Und Treiber, also aka Lautsprecherchen. Also die Dinger, die in Kopfhörern drin sind und die den Ton machen. Und ein QR-Code zum Download von Kopfhörern. Und
ich habe dieses Meme ausgedruckt, you wouldn't download a Kopfhörer.
Korrekt, genau. Und das habe ich aber dann doch gemacht. Und also am Schluss, das sind die Edamame, so wie Edamame, nur mit Headphone. Und das ist relativ lässig, weil du hast halt dann, also die liefern dir für jeden sinnvollen Slicer irgendwie fertige Plates und du sagst dann nur noch, okay, ich möchte die geschlossenen oder die offenen drucken und ich möchte die mit oder ohne Mikro drucken.
Und ich habe das erst hinterher jetzt gesehen, es gäbe sogar, das wäre es auch auf Makerworld gewesen und du hättest einfach direkt sagen können, hier so A1 hast du, glaube ich, so bumm, fertig. Ja. Also das ist ein bisschen einfacher geworden, weil auf meinem Druckern das war ein bisschen kompliziert mit den Modellen.
Genau, ich habe den QR-Code nicht mehr gefunden, deswegen bin ich einfach auf die Edamame-Seite gegangen und du kannst die Dateien ja in Anführungszeichen kaufen, die kosten nichts, die Dateien, nur die Teile kosten was und dann habe ich sie nochmal runtergeladen und da ist dann so ein großes ZIP, wofür für jeden Slicer alles dabei ist. Und ne, da habe ich jetzt, ich habe mich dann für die geschlossenen entschieden und das ist die Variante ohne Mikro und dann druckt der insgesamt 8 Stunden für die ganzen Teile und du musst halt ein bisschen auf ein, zwei Sachen aufpassen. Also du kannst natürlich die Farben komplett wählen. Die äußeren Schalen, die sind, das ist außen ein Teil, also oben ein Teil, unten ein Teil, in der Mitte ein Teil. Das heißt, du könntest theoretisch allein die Kapseln in 3 verschiedenen Farben drucken pro Ohr.
Du hast dich jetzt, wer jetzt das nicht gerade sieht, für Pink und Schwarz entschieden.
Genau. Für Pink, deswegen, weil das eine sehr gute Farbe ist, für Schwarz, weil die Klammern und das Kopfband in PETG gedruckt werden sollen, weil das sehr elastisch ist, aber seine Form nicht verliert. Und natürlich, wenn ich möchte, dass man die Kopfhörer irgendwie biegen kann, dann sollte ich da ein nicht brüchiges Filament nehmen. Und da bietet sich PETG an und da habe ich nur schwarz. Deswegen ist der Bügel in schwarz. Und ja, dann druckt er so und am Schluss baust du die zusammen. Das dauert so etwa 8 Minuten, das Assembly, was halt wirklich kein großes Ding ist, weil am Schluss musst du die Treiber an das Plastikgehäuse dran schrauben, dann diesen Clip aufschieben, dann dieses Teil zumachen und dann diese Schrauben ganz festmachen und dann einmal diese Ohrpolster drauf drehen. Dann steckst du am Schluss noch deinen Bügel auf und du bist fertig. Und das ist schon völlig irre. Und wenn ich jetzt morgen sage, eigentlich hätte ich doch lieber gerne offene, dann dauert das ungefähr 3,5 Stunden, weil ich dann diese Dinger neu drucken muss. Und die Dinger sehen dann völlig wild aus, weil die dann keine Außenhülle mehr haben, sondern einfach nur noch so eine Wabenstruktur. Und dann hätte ich plötzlich offene Kopfhörer und ich bräuchte dann halt wahrscheinlich 8 plus 4 Minuten. Also 4 Minuten Disassembly, 8 Minuten Reassembly. Und dann hätte ich plötzlich offene Kopfhörer. Und das ist relativ abgefahren. Und die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, okay, das ist ja schön und gut, Kopfhörer selber drucken, bla bla bla, whatever. Und das Konzept, was offensichtlich Vector Finesse, das sind die Leute, die das machen, sich gedacht hat, und ich wusste das vorher nicht und ich war ein bisschen enttäuscht, dass mir das gar nicht klar war, so, ja, du kannst irgendwie viel Geld für Kopfhörer ausgeben, weil da ist irgendwie Manufacturing außenrum und Packaging und whatnot und Marketing. Wie wär's, wenn wir die ganze Scheiße weglassen und wir einfach mehr Geld ausgeben für gute Treiber? Weil das die Option für Kopfhörer ist ja entweder, du machst diesen ganzen Marketing- und Hipster-Scheiß-Dreck außenrum und sagst dann, na gut, dann kauf mal Scheiß-Treiber, weil die sind billiger. Oder du sagst, oh, kaufen gute Treiber und machen diesen ganzen Quatsch außenrum, dann sind die Kopfhörer sehr teuer. Und die Vector Finesse hat sich gedacht, wie wär's, wenn wir ordentliche Treiber kaufen? Es gibt 3 verschiedene Varianten, ich weiß nicht mal, welche ich habe.
Das, also ich habe das gekauft vor 4 Jahren. Und dann war ich frustriert von meinen Druckern und dann habe ich es in die Ecke gelegt und habe gehofft, dass du dir irgendwann einen besseren Drucker kaufst oder ich mir einen besseren Drucker kaufe. Und die haben damals angefangen und haben eben gesagt, wir machen jetzt, wir kaufen diese sehr netten Polster, die fühlen sich einfach sehr hochwertig an.
Ja, die sind super.
Dann haben wir diese Treiber, damals gab es nur eine Variante, die heißt jetzt Classic oder irgendwas, also damals gab es die Auswahl noch nicht. Und die haben halt vorgerechnet, so ungefähr, wenn du anfängst jetzt einen Kopfhörer zu produzieren, dann brauchst du viele Plastik-Spritzgussteile, da brauchst du teure Formen für, da musst du irgendwie in der Fabrik dann diese Headbänder und irgendwie Filz und irgendwelchen Kram und vielleicht brauchst du auch noch ein Bluetooth-Modul und hin und her und dann bleibt am Schluss kein Geld übrig für einen guten Treiber. Dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen halt nette Kabel mit diesen netten Steckerchen, also hast links, rechts jeweils ein Steckerchen und einen okayen Treiber und diese hochwertigen Ohrpolster und den Rest, den Plastikteil, den kannst du halt 3D drucken. Genau. Das ist jetzt inzwischen Version 2.1 von den Files oder sowas.
Ja.
Und der hat er weiter iteriert und dann eben irgendwann das Mikrofon dazu gebaut. Und inzwischen haben sie 3 Varianten von Treibern, die du kaufen kannst. Das ist der Classic, den du hast. Und inzwischen gibt es noch 2 Varianten, nämlich einmal so für Beats, so für Musik mit basslastig und eine Premium-Variante für, wenn es gut klingen soll, so für Musik, Klassik, irgendwas. Und das Set kostet damals mehr, aber kostet jetzt irgendwie 100 Euro und du kannst dir aussuchen, ob du die Treiber für also die, deine, glaube ich, kosten jetzt 30 oder wenn du jetzt tauschen wolltest auf die teuren, kostet es 40 nochmal.
Genau, kosten, also die Precision kosten 40 Euro. Und das ist irgendwie halt schon geil. Und plötzlich hast du halt ordentliche Kopfhörer, weil die klingen leider wirklich sehr, sehr gut. Das Nachteil ist, die sehen ein bisschen albern aus, sind ein bisschen sehr groß und meine sind sehr pink. Das ist nochmal besonders. Aber das ist schon irgendwie cool, weil ich jetzt einfach die selber gedruckten Dinger habe und ich könnte jetzt theoretisch sagen, weißt du was, ich gebe jetzt nochmal 40 Euro für die Precision-Treiber aus und drucken mir die offen. Und ne, das sind ja Mini-XLR-Kabel einfach, die hier in den Kopfhörern drin sind. Ja. Dann stecke ich die halt aus und stecke die dann in die anderen ein und dann ist auch gut. Und das ist schon irgendwie einfach ein völlig wildes Konzept.
Also Kopfhörer beschreiben ist ja immer so ein bisschen wie an Farben lecken, aber wie klingen sie denn?
Die klingen einfach sehr neutral. Also die machen keinen Scheiß mit dem Audio, die zerren nicht. Also ich habe ja so eine etwas wilde Playlist, wo halt, die ich immer zum Kopfhörertesten benutze. Und die ist da sehr straight. Ich habe da so einen Ton drin, der einfach langsam hochläuft. Und da merkst du halt, also bei manchen merkst du halt, dass der bei verschiedenen Frequenzübergängen komisch klingt oder mal lauter wird und mal leiser wird. Der ist einfach sehr straight durch. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, dadurch, dass das hier alles so Plastik ist, das man selber gedrückt hat, dass es irgendwo scheppert, passiert nicht. Also die klingen in Anführungszeichen ehrlich. Die ist einfach, sie sind, wie gesagt, ich habe die geschlossenen genommen. Die haben natürlich ein bisschen mehr Druck, in Anführungszeichen, als das jetzt offene haben können. Das hat, den Vergleich konnte ich jetzt noch nicht fahren. Und ich glaube, ich könnte, was einen DAC angeht, noch mal ein bisschen was rausholen, weil ich habe halt nur so einen kleinen USB-C-DAC-Quatsch-Adapter, nicht den von Apple. Genau.
Und wenn du halt jetzt irgendwie, weiß nicht, der Bügel wäre jetzt zu groß oder klein, dann druckst du ihn halt noch mal in einer anderen Größe.
Das könnte ich einfach dann halt anpassen. Das ist schon ganz, ganz lässig. Und das Einzige, was mich stört, sind tatsächlich die Mini-XLR-Kabel, weil die Stecker sind relativ lang und sie haben ein ordentliches Kabel genommen. Nachteil von einem ordentlichen Kabel ist, es ist relativ starr. Und das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, mich zu drehen, stoßen natürlich die Kabel an meine Schultern oder hier zum Beispiel an dieses Hemd an. Und diese Geräusche übertragen sich natürlich sofort auf den Kunststoff und die hast du dann einfach im, die hörst du einfach dann sehr, sehr stark. Also wenn man jetzt nicht die ganze Zeit den Kopf groß bewegt, ist es überhaupt kein Problem. Man kann damit, ich war jetzt mit gestern irgendwie zu Fuß unterwegs, es geht problemlos auch. Aber das wäre natürlich noch irgendwie nett, wenn es nicht so wäre. Ach ja, und wer sich jetzt denkt, ah, Moment, da liegt ja so ein Plastikbügel auf dem Kopf. Nee, da ist so eine kleine Zugentlastung oben drin, also so ein Leder oder Kunstleder, weiß nicht genau, Band, das man dann noch einschraubt. Und der Kopf, also das Ding liegt nicht auf dem Plastikbügel auf, sondern auf diesem Lederband, was da halt sehr viel angenehmer ist.
Ja. Schon cool, ja.
Ja.
Also wenn du jetzt, der Verkauf, die Druckdateien sind gratis, aber die Step-Dateien, die könntest du kaufen von ihm. Mhm. Dann könntest du sagen, okay, ich mache mir jetzt eine Version, da sind halt die XLR nach hinten raus oder irgendwas.
Ja, genau, das könnte man natürlich machen. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit.
Gut, ich glaube, das kam aus Kanada und war in einem sehr traurigen Zustand. Ich habe den auch damals, also das Paket, das hat die Post sehr, sehr, sehr mitgenommen. Da habe ich ihm damals geschrieben, so, weiß nicht, vielleicht bessere Verpackung für Überseelieferungen. Und er hat gemeint, wir sollen mal gucken, ob die Treiber das überlebt haben, aber ich kann jetzt schreiben, ja, haben sie.
Und 4 Jahre Lagerung auch.
Ja.
Also was man denen noch beibringen könnte, ist, wie man Fotos freistellt. Das, also die Sachen, die aus irgendeinem 3D-Programm rausfallen, die sehen ganz fantastisch aus. Die anderen Sachen, ja, da ist noch Luft nach oben. Die gibt es auch noch in On-Ears. Also wem Over-Ears zu groß wären, könnte sich auch noch On-Ears drucken. Und das ist schon einfach ziemlich wild.
Ja, also jetzt, dafür braucht man sich jetzt keinen Drucker kaufen, aber wenn man unbedingt wollte, sich jetzt so einen Drucker zu kaufen und diese Kopfhörer zu kaufen, dann ist man insgesamt sowas wie 400 los für den Drucker und für den Kopfhörerbausatz und so ein Kram, was immer noch okay ist für einen wahrscheinlich sehr guten Kopfhörer, wenn du dann den Precision-Treiber hast.
Ja, und wie gesagt, du kannst natürlich einfach, wenn du möchtest, mit wenig Aufwand einmal die Woche deinen Kopfhörer ändern. Das ist schon cool.
Mhm. Ja. Okay. Es sollte mehr solches Zeug geben.
Ja, finde ich auch.
Weil, wenn du jetzt von null anfängst, dir das selber zu designen, dann sitzt du wahrscheinlich eine Weile in Onshape.
Oh ja, und brauchst dann nachher irgendwie eine Psychotherapie.
Okay, gut. Dann war es das, glaube ich, mal für heute. Danke fürs Hören und Zuschauen. Danke fürs Plusklicken. Wir haben in der Pre-Show über Dinge gesprochen, wie Wochentage funktionieren und wann Kindergeburtstag ist und wann nicht und solche Sachen.
Solche, ja, was es genau bedeutet.
Ja, was Kindergeburtstag bedeutet, kann ich euch heute erzählen.
Ja. Dankeschön, bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tag.